Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Und damit heißen wir euch herzlich willkommen in der letzten Ausgabe vom Autokino mit meiner Wenigkeit Max Nikolas Maria von und zu N und natürlich Christian Bloß. Hallo Chris.
Guten Tag, mein Name ist Christian Bloß. Ist es wirklich so, dass du...
Klarnamen.
Nennst du dich jetzt, kürzt du deinen Nachnamen ab, weil du zu viele Adelstitel hast?
Ich finde es zu lang. Okay. Es sind zwei Silben zu lang.
Von und zu und dann kommt einfach nur N. Okay, klar.
Klar, ist doch logisch.
Ja, Max, das war ja kein Problem.
Ihr weihnachtet gar nichts. Also bei mir weihnachtet wirklich original gar nichts. Aber es ist auch, ich finde das echt schade und ich freue mich für jeden, der das gerade in Weihnachtsstimmung ist, sage ich ganz ehrlich, weil mir fehlt es noch.
Also bei mir weihnachtet es sehr. Ich bin gestern, habe ich was gemacht, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ist ein bisschen schlecht für die Umwelt, aber man muss Abstriche machen, liebe Hörer.
Autoreifen verbrannt wieder im Garten.
Genau, das ist einfach, das bringt ein gutes Feeling. Autoreifen und vor allem auch gelbe Säcke viel, weil es kommt ja jetzt, es kommt ja jetzt auch viel so Paketkram an und so. Und ich meine, dass die Kardonage
brennt. Wo soll der ganze Müll schon hin, oder?
Irgendwo muss es hin. Ich habe zum Beispiel viele alte Batterien und so. Ich wusste nicht, wohin damit und die dann einfach mal verbrannt.
Ja. Ja, da, wo der schwarze Rauch aufsteigt in Aschaffenburg, da ist immer der Chrissy zu finden. Der grillt dann auch so lecker Marshmallows darüber.
Da ist entweder ein Trettmann-Konzert oder ich stehe wieder im Garten und verbrenne Batterien. Also da könnt ihr euch eigentlich ziemlich sicher sein. Ich habe was gemacht. Es ist natürlich umweltschädlich, das stimmt. Aber ich liebe ja mit dem Auto durch die Gegend fahren. Ich liebe es ja so sehr. Ich liebe mit dem Auto durch die Ortschaften fahren und so ein bisschen rumzuspähen. Also andere Leute würden vielleicht sagen, ich bin krankhafter Stalker. Das stimmt nicht so ganz, weil es ist nicht eine Person, die ich ausspähe, sondern alle. Ich bin Gaffer. Das kann man schon eigentlich sagen. Ich bin schon ein Gaffer. Und ich mache das dann so, ich setze mich in mein Auto. Ich habe jetzt so einen Mietwagen. Mit dem fahre ich dann quasi durch die Ortschaften hier und guck mir die Weihnachtsdekoration an und ich gucke mir auch die Leute an. Und das hat schon gestern hatten wir mal ganz kurz, gestern am Samstag, hatten wir mal ganz kurz dieses Heiligabend-Feeling. Also du hast so das Gefühl gehabt, um irgendeine Uhrzeit war auf einmal plötzlich auf den Straßen leer.
Es ab 9, Chris, kann das sein?
Ey, das wissen ja gar nicht alle. Wir in Bayern haben ja Ausgangssperre. Wir dürfen ab 9 Uhr nicht mehr auf die Straße. Wollte ich gleich noch drauf zu sprechen kommen, aber ich meine, die Leute sind so in die, ich glaube, es war so 19 Uhr, und die Leute sind so irgendwie so vors Haus gehuscht, hatten irgendwie so offizielle Klamotten an, also sahen irgendwie alle aus, als ob sie sich verabredet hätten und sind so mit so eingepackten Geschenken zum Teil irgendwo reingehuscht. Es hat so ausgesehen, als ob noch die letzten Erledigungen gemacht werden und dann geht es quasi zur Familie. So sah es gestern aus und das liebe ich total und das gibt mir extreme Weihnachtsfeelings. Noch dazu habe ich gestern sehr viele Menschen gesehen, nur gesehen, sage ich extra dazu, alle auf Abstand, denn ich habe gestern was ausgefahren. Ich kann leider nicht sagen, was es ist, denn ich weiß nicht, ob es Finanzamt zuhört, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe noch ein bisschen was ausgefahren. Nee, ich sag, wie es ist, wir kriegen ja Trinkgeld auf der Arbeit und das Trinkgeld von vom letzten Monat war quasi noch nicht ausgeteilt und das habe ich meinen Kolleginnen und Kollegen vorbeigefahren und da haben die sich natürlich sehr gefreut, ist ja nicht viel immer, sind ja immer nur so 50 Euro oder so, aber ist natürlich schön, wenn man dann nochmal 50 Euro auf der Hand hat, kurz vorm Heiligabend, wenn man noch so mal das letzte Geschenk besorgen muss oder so, das habe ich den Leuten dann noch ausgefahren, ja. Ich selbst habe leider keins mehr bekommen, aber Tja, aber so selbstlos bin ich einfach. Und das habe ich verbunden mit meinem Hobby, Leuten, einfach zu gucken, wo wohnen die Leute? Die Leute haben sich gedacht, ich bring denen was und es ist eine Aufmerksamkeit meinerseits, aber eigentlich wollte ich nur gucken, wie wo wohnen die? Wohnen. Die? Wo wohnen die und wie wohnen die?
Hast du ein Ranking, wer lebt am asozialsten?
Muss sagen, relativ viele. Also wenigen geht's richtig gut. Das kann man so zusammenfassend sagen, ja.
Also, ja, das ist so ein Downer gerade.
Ja, das ist ein Downer. War für mich auch ein Downer, ehrlich gesagt. Ja, ich habe eigentlich gehofft, dass ich vielleicht nicht wüsste, dass der eine oder andere, weil ich fahre ja auch Azubis ab, dass der eine oder andere vielleicht sehr reiche Eltern hat, ne, dass man da irgendwie ankommt und man ist erstmal erschlagen vom Anwesen. Hattest du sowas mal in der Schule, dass du mal jemanden besucht hast, der war dann aus Versehen reich?
Lass mich überlegen. Ja, es gab immer mal so Leute, ne, die halt so, aber bei uns war ja alles, das war immer keine Überraschung, weil du immer Leute hattest, die so, also bei uns war ja alles immer so, die Wohngebiete waren ja so zusammengefercht in einer Klasse. Und deswegen wusstest du ja eh schon, wo jeder wohnt. Aber es gab so später dann so Leute beim Skaten, wo man dann so, wo wir skaten waren, ich war ein sehr schlechter Skater, aber ich war, hatte Skatefreunde und dann waren wir bei dem einen, der war halt dann irgendwann so, kam so raus, ja, dem sein Vater gehört halt so die halbe Stadt immobilienmäßig und deswegen wohnte der selber in einem dafür verhältnismäßig hässlichem Haus, wo die auch bis heute noch leben. Ganz unsympathische Familie. Aber da war man dann so, ach, okay, krass, ah, ihr habt ja 6 Mercedes. Ah, okay, cool, dann viel Spaß damit. Ja, ja. Das hat dann überrascht.
Ich habe zum Beispiel einmal, als ich in der Hauptschule war, in der 5. Klasse, da war es folgendermaßen, hat mich mein Firmenpeter gefragt, ob ich, was ich so mache und so. Und da habe ich gemeint, du, mir ist langweilig, hat er gemeint, ja, willst du irgendwie mal mit mir mitfahren? Der hat so Getränke ausgeliefert. Und dann irgendwann so, fahr doch mal mit mir mit, wenn die langweilig ist, dann können wir ein bisschen labern und so. Das war irgendwie ganz witzig. Und dann haben wir Folgendes gemacht. Wir sind zum Beispiel auch so bei Leuten, wenn wir Getränke geliefert haben, die waren nicht zu Hause, der kannte die. Da sind wir schon auch einfach mal in den Pool gehüpft oder so. Und das war echt, es war eine geile, also war wirklich einfach, es war ein Tag lang haben wir das gemacht. Es war wirklich der Hammer. Also muss ich ganz ehrlich sagen, da war so ein Pool, da hab ich gedacht, oh, ich würde jetzt voll gern schwimmen. Da hab ich gemeint, mach doch einfach. Ich so, ja. Und er so, na klar, geh einfach schwimmen. Und dann waren wir halt einfach mal so kurz schwimmen. Dann haben wir uns bei denen noch auf die Terrasse gelegt. Waren Knaller. Aber die kannten sich auch gut. Also war wirklich geil. Und dann sind wir irgendwie so weitergefahren, nachdem wir wieder getrocknet waren. Und dann sagt er, wir müssen jetzt noch einmal zur Familie sowieso fahren. Und dann hat er gemeint, die ist ja bei dir in der Klasse, ne? Ja. Und dann, warst du schon mal bei der im Haus? Ich so, nee, ich war noch nie bei der am Haus. Und er war dann so, na, dann wart's mal ab. Und dann fahren wir eine Einfahrt rein und das war wirklich wie im Film The Foxcatcher fast schon. Du fuhrst dann wie so eine Allee entlang, dann kamst du zum eigentlichen Hauptgebäude. Das war eine riesige gelbe, früher waren Villen immer gelb. Das war so das war immer so das Ding. Und dann standst du auf so einer Treppe und dann war da wirklich wie so ein Eingangsbereich, der riesengroß war und so eine Haushälterin hat so diese Getränkesachen entgegengenommen.
Das kann ich überhaupt nicht glauben.
Das war irre und manchmal schaue ich noch, was die macht, weil ich mir so manchmal denke, na, vielleicht ist der gerade Single, weißt du? Also da denke ich schon manchmal, ich kam überhaupt nicht mit der klar, aber da muss ich ehrlich gesagt sagen, würde ich mich auch unterjochen lassen ein Leben lang. Also das ist, ich war so reich, dass ich mir gedacht habe, ja, du hast dann eine Sorge mehr, aber vielleicht auch 30 Sorgen weniger und da muss man einfach Prioritäten setzen.
Sag ich dir, da muss man eine gute Seite, schlechte Seite Liste erstellen.
Genau,
und muss man festlegen.
Genau, klar war die sehr gemein zu mir, aber das könnte ich ja kompensieren, da könnte ich ja Kette des Anschreiens dafür einfach alle anderen zur Sau machen, denn ich bin ja dann der reiche Ehegatte. Ja, lass ich dann eine Haushälterin raus. Absolut, haben sie da mal richtig geschaut? Haben sie hier mal alles aufgefüllt? Sehe ich richtig, die Letter ist leer? Sowas.
Die Letter ist leer. Warum ist der Schokobrunnen schon wieder nicht aufgefüllt?
Ja, genau.
Warum ist der Ich will meinen Schokobrunnen jetzt.
Ich habe schon dreimal gesagt, wenn der Herr Nachtsheim kommt, bitte Karamellpopcorn. Karamellpopcorn. War heute nur normales Popcorn da? War nur normales Popcorn da, Frau Müller?
Wow. Das ist immer ein Zeichen für Kreativität, wenn der erste Name, der einem einfällt, Müller ist. Ist bei mir auch oft so, da bin ich so selbst enttäuscht von mir.
Gibt ja 3 Podcasts in Deutschland, wo die Protagonisten Thomas Schmidt heißen und das finde ich einfach nach wie vor unfassbar. 3 der bekanntesten Podcasts Deutschlands sind mit einem Thomas Schmidt.
Also ja, Hack, aber was noch? Da waren einer wusste ich auch letztens, hat mir auch jemand erzählt. Was war
genau, das? Also einer ist bei Gemischtes Hack, einer ist bei Baywatch Berlin.
Genau.
Und ist der Thomas Spitzer, der Freund oder Arbeitspartner von Hazel Brugger, hat auch einen Podcast und der heißt, glaube ich, Comedy Gold oder so. Und dem sein Kollege heißt Thomas Schmidt. Und also ich finde es einfach nur unfassbar. Und ich fände geil, wenn die drei zusammen einen Podcast machen würden. Ehrlich gesagt. Noch so ein
Spin-off. Schmidt und Schmidt.
Schmidt.
Gab's doch früher nicht immer Schmiteinander? Das war doch auch mal eine Sendung von Harald Schmidt,
Miteinander,
oder?
War die erste größere Sendung von Harald Schmidt zusammen mit Herbert Feuerstein.
So ein großartiges Duo.
Ja, hast du mal eine Sendung gesehen?
Ich habe das früher als Kind sau oft geguckt.
Max, das ist witzig, dass du das ansprichst, denn ich habe vorgestern die allererste Schmiteinander-Sendung geschaut, denn ich mache ja seit Tagen nichts anderes mehr. Außer bei mir, ich gebe einfach nur Harald Schmidt bei YouTube ein und es läuft in Dauerschleife auf meinem Fernsehen einfach alles Mögliche von Harald Schmidt. Ja, und irgendwann habe ich gesagt, wie hat der Mann eigentlich angefangen, weil der hat ja immer dieses souveräne Auftreten gehabt und dann dachte ich mir, wie souverän war seine erste Harald Schmidt Show und ich muss sagen, schon sehr souverän, sehr, sehr souverän, die war 1995 und dann habe ich mir gedacht, war das seine ersten Auftritte im Fernsehen? Nein, er hatte ja noch vorher Schmiteinander und guckt, also wenn du dir die erste Schmiteinander-Folge anguckst, muss ich wirklich sagen, wir beide hatten ja viele chaotische Live-Shows, wenn wir so überpaced waren, wir hatten viele, viele tolle, aber wir hatten auch manchmal so, dass wir uns so in der Pause kurz angeguckt haben und gesagt haben so, Chrissy, komm, jetzt entspannen wir uns mal, jetzt gehen wir nochmal raus und jetzt, wir waren sehr, sehr aufgeregt und dann hat sich das auch alles irgendwie gesetzt und dann war das auch entspannter. Hm. Und so wie diese überpaceden Live-Shows von uns, war diese erste Folge Harald Schmidt, also ein Tempo, die kommen nicht hinterher miteinander reden, in einer Tour kommen da dumme Gags, werden da dumme Gags rausgehauen, also wirklich Wahnsinn. Es ist total Dada, macht großen Spaß dazu zu gucken, ist halt sehr, sehr, es ist schon, Herbert Feuerstein kam, glaube ich, vom Mad Magazine, so, der war natürlich in seinem
ganzen. War der beim Mad Magazine?
Ja, ja, er war so der, er war der deutsche Chefredakteur, glaube ich. Ach, und krass, okay. Ganz lange. Und deswegen war der natürlich auch so besonders irre irgendwie. Harald Schmidt, der das mit seiner wirklich gekonnt souveränen Art die ganze Zeit durchmoderiert hat, wahnsinnig gut. Mhm. Und das hat schon irgendwie Spaß gemacht, aber es war teilweise auch wirklich sehr, sehr, sehr absurd, was da passiert ist. Es war wirklich eine deutsche Form von, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, hier diese amerikanische Show, wo die so mega Dada ist. Ich weiß gerade leider nicht.
Der mit von Comedy Central mit dem.
Ja, ja,
dem,
wo auch Tyler the Creator oft ist und so.
Die ist wahnsinnig abgedreht, die Sendung, ja.
Genau. Das kann man sich mal angucken, aber auch man ist nach 20 Minuten wirklich erschöpft. Und das ist auch bei Schmiteinander gewesen.
Bei Schmiteinander gab es einmal einen Sketch, ne? Das weiß ich noch, da war ich jung. Und es war ja sehr, sehr klein. Ich habe damals live im Fernsehen geguckt. Meine Eltern oder meine Mutter und ihr damaliger Freund nach der Trennung von meinem Vater, das war eine Tradition, das irgendwie jede Woche zu gucken, so wenn das kam. Und da gab es einmal einen Sketch, da weiß ich, dass alle auf der Couch lagen, aber auch mit so einem, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie böse und gleichzeitig sauwitzig schwarzer Humor ist. Und zwar haben sie eine Parodie gedreht, es müssten die Drombuschs gewesen sein, was so eine Serie war, die, glaube ich, im ZDF oder mal der ARD, auf jeden Fall von Öffis. Und da lief eine Parodie bei Schmiteinander von den Drombuschs in eine Folge, in der die Figur des Günter Strack gestorben ist. Und Günter Strack war ja ein sehr großer, sehr dicker Mann. In dieser Folge ist er dann gestorben und dann haben sie diese Beerdigung simuliert. Und ey, da weiß ich noch, dass alle im Raum so waren, ey, das können sie nicht machen. Und dann haben sie, dann kam halt dieser Sarg. Und dann sagen wir einfach das Größte auf der, also es war Fettshaming in den 90ern war doch kein Thema bei den im Fernsehen. Und dann kam dieser Sarg mit einem riesigen Kran an, also eine so viel zu große Kiste. Und dann haben am Ende alle einfach statt Erde Tortenstücke in das Loch geworfen im Boden. Und da habe ich einfach als kleiner Junge da gesessen, war nur so, ja, das ist unfassbar asozial, ja. Aber es war wahnsinnig witzig damals vor 30 Jahren so. Aber es war wirklich so, und da habe ich gemerkt, so, okay, die sind auch schon ganz schön drüber und ganz schön, und ich bin sehr, sehr früh mit Harald Schmidt sensibilisiert worden als Kind. Und deswegen war der für mich immer so ein Godfather. Der Godfather of German TV war für mich vor Thomas Gottschalk und so tatsächlich immer Harald Schmidt. Ich fand den immer, und auch immer so ein bisschen der, weil er auch immer noch mehr so diese Showmaster-eske oder auch so ein bisschen so, dass dieses edle, unantastbare, keine Ahnung, was es heute im Fernsehen selten noch gibt, das hat für mich Harald Schmidt immer so mehr ausgestrahlt als alle anderen. Ich meine, mehr als Stefan Raab eh, weil Stefan Raab war immer so ein Typ, so, ja, hier, Hände in die Taschen, ne? So, aber, oder auch in Gottschalk hatte das natürlich auch, aber in Harald Schmidt hatte das immer mit dieser gewissen Würze noch, mit dieser Frechheit. Und deswegen fand ich Harald Schmidt immer den krassesten. Also Harald Schmidt war für mich immer der krasseste.
Ich glaube, das war er auch für alle. Also so in diesem Late-Night-Ding. Es gab zum Beispiel diese eine Harald Schmidt-Sendung, wo Stefan Raab zu ihm kam und ihm Rabi Gramm gesungen hat. Kennst du die?
Ich sag mal, ich kenn's bestimmt.
Also er kommt, er setzt sich ans Klavier und er und sagt so, also du bist, er singt ihm die ganze Zeit vor, wie toll er ist, und dann sagt er so, bei dir gibt's das und das und die Heffigs, du hast das und das und das und auch die besten Zoten, und dann guckt er in die Kamera und sagt so, aber ich habe die besseren Quoten. Und das stimmt.
Ja, ich erinnere mich.
Und ey, da siehst du auch, wenn diese Alpha-Tiere aufeinander crashen. Harald Schmidt, der natürlich sich dann so auch so ein bisschen aufs Klavier legt und so. Und da siehst du, du siehst diesem Typen richtig an. Harald Schmidt ist unfickbar gewesen. Der hatte ein Standing, und der hat auch die ganze Zeit, das hat er immer in Interviews gesagt, wieso ist er damals eigentlich so frech aufgetreten? Weil man wollte ihm natürlich auch vieles verbieten. Viele Parallelen auch so zu Böhmermann und so. Und dann hat er gesagt so, ja, ich hatte einfach nichts zu verlieren. Ich war ja vorher schon Schauspieler und war so, und hatte meine Bühnenshows und so, und das lief für mich auch ganz gut. Dann kam das Fernsehen. Das war zwar finanziell relevanter, aber das war mir eigentlich auch nicht so wichtig. Und dann hat er gemeint, ich mache jetzt einfach mal, wie ich will, und wenn ich hier übermorgen wieder rausfliege, dann war es eine witzige Reise, aber ich habe hier nichts zu verlieren. Und der sagt, das war immer so ein bisschen sein großes Glück. Und der hat auch relativ viele Sachen gesagt, die natürlich heutzutage politisch total unkorrekt sind. Also er hat zum Beispiel echt viele Polenwitze gemacht. Das ging sogar so weit, dass die polnische Botschaft ihn eingeladen hat, sich doch mal das schöne Land anzugucken. Ist er hingefahren, hat er sich dann auch angeguckt und hat sich danach entschlossen, keine Polenwitze mehr zu machen, zum Beispiel. Der hat immer so Gags gemacht, wie zum Beispiel, ja, jetzt kostet das der Euro, das ist so und so viel, da bleiben am Ende noch 7 Cent über, kann man immer noch Rumänien mitkaufen oder sowas. Hat so solche Gags, das waren normale 90er.
Das sind halt einfach die 90er. Ey, das war doch überall so. Genau. Kennst du den Film Eurotrip? Wenn der sagt, wenn sie dem Paten in Polen noch 2 Cent Trinkgeld geben und dann schlägt seinem Chef ins Gesicht und sagt, ich kündige. Also so auf dem Level.
Man muss auch einfach sagen, ich meine, klar, das war auch einfach die Zeit, und das nimmt Harald Schmidt auch sehr, sehr gelassen. Also ich habe neulich zum Beispiel gesehen, Krause läuft mit Harald Schmidt, das ist eine meiner absoluten Lieblingskleinigkeiten auf YouTube. Harald Schmidt und Pierre Krause laufen über am Kölner Dom rum und trinken Likörchen. Also das ist wirklich, die kaufen eine Flasche Domlikör in der Corona-Zeit, laufen damit rum und bieten den Leuten so ein bisschen so Likörchen an und so. Und das ist wirklich mit welch einer Weltmännlichkeit, der durch Köln schreitet, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das ist wirklich, der läuft da rum mit
einer... Wohnt Harald Schmidt noch in Köln?
Anscheinend ja. Der läuft da mit einer Selbstverständlichkeit durch die Gegend und spricht auch so die Leute an, so nach dem Motto, ja, sie wissen ja, wer ich bin. Und der kennt auch seine Zielgruppe. Natürlich spricht er hauptsächlich dann eher solche Leute an. Aber das ist natürlich Wahnsinn. Und was er natürlich, dann sagt er auch ganz ehrlich, sagt er so, ja, früher schon mal vorgekommen, dass da die eine oder andere Schauspielerin kam, um den Film zu promoten. Und wir wussten auch, der Film ist scheiße. Und dann haben wir der auch gesagt so, du, geh doch nochmal in die Garderobe und lass dir nochmal ein anderes Outfit geben, wo man ein bisschen mehr Haut sieht. Das ist war wirklich so passiert. Und da sagt er so, ja, war einfach so damals im Fernsehen. Braucht man auch überhaupt nicht so tun, als wäre es nicht so gewesen. Und das erzählt er halt mit so einer Selbstverständlichkeit. Auch nicht entschuldigend oder so, sondern er sagt halt einfach so, na, so war das halt damals. Und ich glaube, so muss man das dann auch ehrlich gesagt einordnen. Ja. Das war halt einfach wirklich die Zeit. Und das ist schon Wahnsinn, was seitdem alles passiert ist. Aber also Wahnsinn. Ich liebe Harald Schmidt für die Art, wie er durch so eine Sendung geleitet ist und wie er es auch immer geschafft hat, eigentlich mit so einer Kleinigkeit. Also Raab hat sich ja so nicht vorbereitet und hat einfach so eine Sendung durchgelabert, weil auch die Gäste immer viel geredet haben, und Harald Schmidt hat halt einfach immer sich hingesetzt und hat so wie so eine Kleinigkeit gehabt, und aus der wurde dann so eine ganze Sendung irgendwie. Und das muss man sagen, hat er wirklich unnachahmlich gut gemacht. Immer wieder einen neuen schlauen Gedanken gesetzt, immer wieder irgendwie was Cleveres gesagt. Und die Leute, die ihn geschaut haben, das hat er auch mal irgendwann gesagt, eigentlich war es ja keine groß intellektuelle Sendung. Manchmal war es einfach nur Schwachsinn. Aber irgendwas hat er an sich, was die Leute glauben lässt, wenn sie das schauen. Sie gucken sich gerade intellektuelle Unterhaltung an, hat er gemeint. Und das war mein großes Glück.
Ja.
Das ist halt irgendwie so.
Ich glaube, in dem Moment, wo so ein Moderator so eine gewisse Kompetenz ausstrahlt, ne, haben auch Leute, die einfach sich sagen, ich sag mal, zur intellektuellen Elite zählen, die haben dann auch so das Recht, so, ja, über dem seine Witze darf ich lachen, auch wenn es Zoten sind. Weil es ist ja, wir sind ja auf einem Level, er und ich, so. Das ist der Intellektuelle. Der kann, ein anderer Moderator kann denen genau die gleiche Scheiße erzählen, aber würden sie sagen, der ist asozial. Das ist immer eine ganz krasse Sache, auch wer es erzählt und wie er es erzählt. Aber auch wenn die Gags genau die gleichen sind. Und da, glaube ich, Harald Schmidt einfach sehr, sehr vielen Leuten was vorausgehabt, auch einem Stefan Raab und sowas. Das ist halt einfach krass gewesen bei dem. Und dadurch, dass er auch immer diese Intellektuelle ein bisschen, Harald Schmidt hat immer ein bisschen Feuilletons gestrahlt, finde ich so. Und das, glaube ich, das hat's halt immer so gemacht. Und das macht ihn dann nochmal anders als ein Gottschalk, weil ein Gottschalk halt schon sehr, der war halt ein klassischer Showmaster. Mhm. Hier, guck mal da, ja, super. Und Raab halt, wie gesagt, eher so der Junge von der, war ja eher so ein Typ von der Straße, so ein bisschen so. Mhm. Der hat ja immer so mit Jeanshose und ne. Aber Harald Schmidt hatte wirklich so ein bisschen dieses Ich bin das Feuilleton des deutschen Fernsehens. Ob er das wollte oder nicht, aber das war er auf jeden Fall in der Wahrnehmung von vielen, vielen Leuten. Und das hat so diesen Intellekt sehr, sehr, sehr gerechtfertigt. Und der dann auch wahrscheinlich unberechtigterweise manchmal mehr reininterpretiert wurde, als es so war. Aber es hat einfach so dieses, es war so dieses, jetzt dürfen wir auch mal lachen.
Ja, und immer dieses Verachtende für sein eigenes Publikum. Also die letzte Sendung, die er gemacht hat, er ist ja dann nochmal am Ende auf Sky gewesen, glaube ich, 2 oder 3 Jahre. Und da ist dann die Harald-Schmidt-Show auch langsam veräppt. Also das hat sich wirklich keiner angeschaut. Und da redet er auch ganz offen drüber. Und dann fängt er diese Sendung an und sagt so, so, meine Damen und Herren, heute die letzte Ausgabe Harald-Schmidt-Show. Schön, dass wir heute Abend eingeschaltet haben. Gut wäre natürlich gewesen, sie hätten die letzten 3 Jahre mal eingeschaltet. Also so geht's schon mal los. Und ich gucke das einfach nur und denke mir so, genial. Dann kommen Glashäufer Umlauf, Olli Dittrich, Jürgen Vogel und Pierre Krause und die Dame, die immer seine Stimme war. Mir entfällt gerade der Name mit diesem französischen Dialekt. Mhm. Und dann sitzen die gemeinsam am Tisch und essen Würstchen mit Kartoffelsalat. Und Harald Schmidt, die ganze Sendung dem Publikum mit dem Rücken zugewandt, dreht sich am Ende der Sendung, nachdem Judith Holofernes ihm noch ein Lied gesungen hat, was wirklich auch, so toll ich Wir sind Helden finde, weiß auch nicht, was da los war. Und dann dreht er sich nochmal so mit so einem, da hat er doch so ein bisschen Kartoffelsalat auf dem Teller, auf dem Löffel, guckt so irgendwie so, also diebisch in die Kamera und sagt so, oh, ich höre gerade aus der Regie, haben uns ein bisschen verplappert, müssen schnell machen, meine Damen und Herren, vielen Dank für 19 Jahre Harald Schmidt Show, machen Sie es gut. Und das war's. Und ich guck das und denk mir so, das war's.
Ja, ich hab's auch gesehen. Ja. Also, das ist wirklich einfach nur, das war einfach nur, naja, gut. Auf der anderen Seite auch irgendwie geil. Also voll, das ist schon
voll geil. Stefan Raab mit seiner Show, weißt du, alle am Flennen im Studio. Elton kommt rein, fängt zu flennen an, die singen nochmal einen Song zusammen, Und Harald Schmidt dreht sich einmal so halbgar mit Kartoffelsalat auf dem Löffel nochmal in die Kamera und sagt so, achso, ja gut.
Feierabend, ne, ciao. Und nicht mal die schlechteste Folge Autokino wurde so abmoderiert, wirklich.
Ey, das ist so geil. Und auch so Klaas alle, die da sitzen, auch Pierre Krause und so, gucken einfach nur und denken sich so, der Typ, ey, das ist wirklich unfassbar. Der ist ein richtiger Daddy. Wie der einfach so, na dann halt nicht, tschüss. Finde ich genial. Also habe ich wahnsinnig geliebt. Gucke ich alles gerade sehr, sehr gerne an. Und da findet man immer mal wieder absolute Highlights. Macht sehr, sehr großen Spaß. Also kann ich wirklich jedem nur empfehlen, fuchst euch nochmal ins Lebenswerk von Harald Schmidt rein. Das ist schon sehr, sehr sehenswert alles. Und auch heute immer noch schaubar. Natürlich muss man die ganzen Polenwitze und die Verona Feldbusch-Gags und so, die muss man ausblenden.
Das muss man, glaube ich, wenn man alles aus den letzten, also alles, was älter ist als 10 Jahre, ne?
Ja.
Da muss man sehr viel ausblenden.
Natürlich.
Oder man muss es halt einfach in dem Kontext seiner Zeit sehen und nimmt es mal ein bisschen auf die lockere Schulter. Also ich weiß, das heißt ja nicht, dass man es noch so machen muss. Aber ich glaube, da, wenn man da immer sitzt und denkt so, nee, aber das geht, also nee, ah nee, und das geht jetzt gar nicht. Ich finde es auch irgendwann ein bisschen anstrengend, selber als Konsument. Ich habe mich da auch schon bei erwischt, da war ich so, ja, das ist ja eigentlich jetzt auch, und dann so, ach komm, Max, ja. Kopf jetzt mal aus ganz kurz. Ist jetzt auch rum.
Und war dein Papa mal bei Harald Schmidt?
Weiß ich nicht, tatsächlich. Müsste. Mein Vater war auf jeden Fall bei Raab so mehrmals, aber ja, war, das weiß ich. Aber ich bin mir relativ sicher, dass der auch bei Schmidt war.
Würde mich mal interessieren, was er so erzählt, wie der so war, wie der so wirklich war. Das würde mich mal interessieren. Über Benjamin von Stuttgart-Barre erzählt ja in so einem Buch, wie er Harald Schmidt kennengelernt hat, hat er für den geschrieben. Und dann sagt er, dann wurde ich selbst so langsam bekannt als Autor. Und dann stehe ich so eines Morgens da in der Redaktion am Kaffeeautomat. Harald Schmidt kommt so dazu und sagt so, und dann kam das Buch raus gerade von ihm und dann meinte er so, na, Buch ist draußen, oder? Meint Harald Schmidt so, und dann sagt er so, ja, ja, und dann sagt er so, ja, der Feedback war doch gut vom Spiegel zerrissen und dann sagt er irgendwas von irgendwas anderem gelobt, besser geht's ja gar nicht. Und dann geht er wieder weg und man weiß nicht, wie er es meint. Und das ist halt so dieses Unfassbare. Und dann kommt er irgendwann an und sagt, du warst ja gestern in der Talkshow, ne? Ja, war ein guter Auftritt. Muss man natürlich immer mal auch aufpassen. Erster Auftritt im Fernsehen immer schwierig, ne? Da setzt du natürlich deine Marke. So bist du jetzt. Da hast du jetzt eine Prägung, hast du jetzt eine Färbung drin. Und das ist so. Es ist immer so, man kriegt so ein Lob von dem, aber auch sofort irgendwie wie so ein Rat und so eine Zurechtweisung, ist natürlich ganz schlimm. Und ich glaube, deswegen haben die auch alle, also man sagt ja immer, Böhmer, man hätte so einen wahnsinnigen Vaterkomplex gegenüber Harald Schmidt. Und ich glaube, das ist auch anders gar nicht möglich. Das hat der schon gut, der hat das schon auch so befeuert, dass man dem irgendwie so immer das Gefühl hat, es reicht noch nicht. Man hat ihm noch nicht, er ist noch nicht stolz auf einen. Und ja, das ist halt irgendwie, ist schon Wahnsinn, aber den würde ich wirklich gerne mal irgendwie kennenlernen. Auf der anderen Seite denke ich mir wahrscheinlich auch einfach besser nicht.
Das denke ich mir ganz oft bei Leuten, die ich mag, die ich gerne konsumiert habe, weil ich mir denke, ja, muss vielleicht auch nicht sein.
Gut.
Viele Künstler, wo ich Angst vor habe. Naja.
Wir machen heute ja einen kleinen Jahresrückblick. Und zwar wollen wir das folgendermaßen machen. Wir wollen erst jeder von uns einen Geheimtipp, dann eine Serie, dann einen Film erwählen. Und am Ende, also nicht wundern, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendeinen Film auslassen, reden wir nochmal darüber, was für uns gemeinsam die Autokino top war 2020. Aber man kann schon mal zusammenfassen, es war ein geiles Jahr, oder?
2020, geiles Jahr. Auch für Filme, für Kino ein sehr gutes Jahr, generell. Ja. Also dieses Jahr ein Blockbuster nach dem anderen rausgeschossen, Kinos immer übervoll. Es war mega. Es war wirklich tragisch. Also das war, ich meine, vor allem, ich habe gestern nochmal drüber kurz im Stream geredet, weil ich war so, ey, am Anfang des Jahres, ne, war ich ja noch so super aktiv. Da waren wir ja so teilweise zweimal an einem Tag im Kino, so ein Scheiß. So, wo wir irgendwie 1917 geguckt haben und was haben wir noch gesehen? Wir sind noch zweimal ins Kino an einem Tag. Wir haben Knives Out geguckt.
Ja.
Dann war ich ja irgendwie super viel im Urlaub, also direkt am Anfang. Ich war ja in Holland mit dir gemeinsam. Dann bin ich nochmal nach England. Dann war ich noch in Orlando. Und irgendwie diese ersten zwei Monate, die waren so pickepacke voll, noch das Autokino-Event dazwischen eingeschoben und. Und irgendwie, dann ist März und es geht nichts mehr. Und das ist einfach das restliche Jahr so geblieben. Das ist unfassbar. Ich bin immer so, ich habe am Anfang des Jahres noch gedacht so, warum machst du eigentlich gerade so viel Urlaub? Schiebst du irgendwas vor? Wirst du dieses Jahr zu viel Arbeit haben und sonst irgendwas? Dann wusste ich irgendwie so, nee, das war einfach so, weil mein Geist schon geahnt hat, naja, da kommt anscheinend was Großes auf uns zu. Also war ich noch glücklich genug, dass ich da noch ein bisschen was machen konnte. Ich meine, ich war im Sommer trotzdem auch noch in ein paar Vergnügungsparks und sowas. Aber ja, das war schon echt komisch alles, ey.
Das Jahr fing wahnsinnig schön für mich an. Ich war ja erst in diesem Urlaub, in dem es mir plötzlich so schrecklich ging. Und dann aber die Wunderheilung, also mein Roadtrip ohne Smartphone. Dann bin ich zurückgekommen und einen Tag in Aschaffenburg meine Sachen gewaschen und dann sofort mit dem Stenger und mit Maxi nach Holland. Das war ein so schöner Urlaub und ich hoffe einfach nur, hoffe, so sehr, dass es vielleicht irgendwann nochmal möglich ist. Ich sag dir ganz ehrlich, da sehe ich schwarz für Anfang des Jahres, denn ich glaube, also die Zahlen sind ja gerade gar nicht geil. Jetzt kommen die ganzen Leute nach Hause, gar nicht geil, zu ihren Eltern. Jetzt sind schon die Intensivstationen so, nö, bräuchte man eigentlich nichts mehr. Und das könnte noch mal ein bisschen ansteigen. Deswegen, ich wurde gestern gefragt von der Kollegin, ob ich denke, dass wir am 11. Januar wieder offen haben. Da habe ich einfach nur einmal so gelacht. Weißt du, ich war so, was ist das für eine Frage? Bist du bescheuert oder was? Also auf gar keinen Fall ist am 11. Januar alles wieder gut. Im Gegenteil. Also ich denke, dass wir halt noch so dass wir vielleicht im März, wenn es wieder warm wird, so langsam anfangen können, an Gastronomie zu denken überhaupt. Und wenn man halt auch wieder rausgehen kann. Und dann kommt hoffentlich der Sommer, in dem wir uns retten. Und der wird hoffentlich gut. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass wir es vielleicht schaffen, nächstes Jahr dann endlich irgendwie zu sagen, okay, komm, jetzt geht's nochmal vielleicht nach Holland ein paar Tage. Und da würde ich mich so drauf freuen. Also das wäre für mich das Allergeilste. Wir haben alle noch
richtig schöner Trip.
Wir haben alle noch irgendwelche Touren, die anstehen. Also bei dir, so wie bei mir auch. Es gibt ja immer irgendwelche Konzerte, die irgendwie verschoben worden sind, wo man jetzt auch nicht so richtig weiß, finden die statt, wann finden die statt. Man kann sich mental überhaupt auf nichts einlassen. Es ist so ein bisschen so eine unklare Zeit. Klar, meckern wir aus dem Elfenbeinturm raus, alles nicht so schlimm, wie wenn man jetzt wirklich hauptberuflich Musiker ist. Aber es ist natürlich trotzdem, ja, es ist einfach so, man kann nicht planen. Ich hoffe einfach, dass es irgendwann möglich ist. Auch geil wäre, wenn man so im März wieder vielleicht gute Zahlen hat oder so, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass wir sagen, ey Jungs, komm 5 Tage nach Holland auf irgend so ein einsames Hütchen oder so, wo man auch nicht viele Leute trifft, da schön kochen und keine Ahnung was, mal wieder beieinander sein, weil das war die geilste Zeit letztes Jahr. Ey Max, das waren so geile Tage, wir sind morgens aufgewacht, haben so schön irgendwo gefrühstückt, dann habe ich mich jeden Tag in die Badewanne gelegt und dann war ich so müde und dann habe ich erst mal 2 Stunden geschlafen, dann sind wir spazieren gegangen, dann haben wir Poffertjes gegessen. Das war so schön, das war einfach so schön.
Ja, das war wirklich ein mega geiler Urlaub, ne? Ja. Das war wirklich eine 10 von 10. Und dann abends immer, Chris, immer geile Restaurants rausgesucht, immer irgendwo geil essen gewesen, es war immer schön. Also es war so wirklich so sollte ein Urlaub mit Freunden sein. Und das fehlt mir doch schon. Also ich fahre ja auch eigentlich immer im Januar nach Holland. Und also auch so ein bisschen den Kopf frei zu kriegen, aber auch so ein bisschen nachzudenken, was man da jetzt so dieses Jahr so macht. Und das ist halt dieses Jahr, also das wird jetzt 2021 halt einfach nicht stattfinden. Das ist schon, ja. Das ist natürlich auch, ne, da ist man dann auch so jammern auf hohem Niveau. Man soll sich über so eine Scheiße nicht aufregen. Rege ich mich auch überhaupt nicht auf. Aber ich glaube, mal zu sagen, dass es schade ist, das ist trotzdem erlaubt. Also ist einfach, für mich finde es einfach schade.
Ich bin auch immer am 1. Januar in Urlaub gefahren in den letzten Jahren. Also ich glaube, letztes Jahr war ich ja habe ich diesen Roadtrip gemacht über Straßburg, Lyon, Barcelona. Im Jahr davor bin ich nach Florenz geflogen. Also es war immer irgendwie am 1. Januar ging es für mich in Urlaub. Übrigens, es ist einfach geil. Du wachst dann aufs neues Jahr, geil, und dann setzt du dich ins Auto und fährst einfach los. Das ist so nice gewesen. Und das fällt dieses Jahr halt auch weg. Ich bin mal gespannt, wie es wird, denn wir haben diese Ausgangssperre. Ey, Alter, hast du vorgestern mal aus dem Fenster geschaut? In Bayern ist es ja so, für alle, die das nicht wissen, denn ich habe gestern mit dem Hotze telefoniert und bei denen in Berlin ist es ja nicht so mit der Ausgangssperre. Es gibt zwar in Brandenburg, aber in Berlin nicht, wo ich mir auch so denke, okay,
macht Berlin auch Sinn. So ein krasser, ist ja auch so, ist
ja,
nicht so ein krasser.
Ja, klar. Ist mega ein krasser Hotspot. Aber da sagt man sich, nö, warum? Und in Brandenburg, wo die Leute Kilometer auseinander wohnen, da darf niemand mehr raus. Es ist absolut Irrsinn, aber es ist für mich auch völlig okay. In Bayern fahren wir einfach eine härtere Corona-Politik und das finde ich auch okay. So, auf jeden Fall, ich bin von meiner Tour da zurückgekommen vorgestern und es war so 20 Uhr, also noch eine Stunde war Zeit und da habe ich gesagt, komm jetzt nochmal Schuhe an, ich gehe nochmal ein paar Meter, weil ich bin nur im Auto gesessen und lauf so noch ein paar Meter durch die Stadt und mach so einen Spaziergang und da lag so ein heftiger Nebel in der Stadt, also der lag irgendwie in der Stadt, was krass war. Der lag schon mittags, als ich mit Marek von der Prosecco-Laune aufnahme, hatte schon gesagt, guck mal, wie gespenstisch das aussieht. Und dann war abends auch nichts los und man konnte nur so 10 Meter weit schauen. Die Stadt war leergefegt und dieser Nebel, also das war wirklich, das war Wahnsinn. Das war also das war ein besonderes Bild, weil du das ja sonst nicht hast. Es sind ja immer Autos in der Stadt unterwegs oder Menschen, aber so war das nicht. Es war einfach still, es war neblig und die Straßen waren leer. Und das war schon was Besonderes. Und mit diesem 9 Uhr, du wohnst ja ein bisschen zentraler. Kriegst du das, guckst du manchmal um 9 Uhr aus dem Fenster und schaust, ob da noch jemand rumläuft?
Nee, gar nicht. Ich habe da jetzt die letzten Tage gar nichts gemacht und aber geguckt. Man hört halt schon noch, aber es ist schon wahnsinnig ruhig, ne? Also ist vielleicht auch ein bisschen so, dass es mir auch ein bisschen gefällt.
Ja, voll.
Hier manchmal ist es ja auch dann am Wochenende, also als dann hier im Sommer auch diese ganzen Grünstreifen überall hier rund um uns herum besetzt waren und so, das war schon auch anstrengend, ne? Also weil dann war es halt einfach sehr laut und du hast halt gemerkt, dass halt die Leute abends irgendwie so ein bisschen, dadurch, dass sie nirgendwo hingehen konnten, so richtig, so ein bisschen haltlos waren und dann hast du auf einmal überall hier die Leute hocken gehabt und die waren halt irgendwie besoffen und haben rumgebrüllt und es ist ja dann auch, das hatten wir ja schon mal besprochen, so ein bisschen komische Stimmung dann gewesen im Sommer. Für die Leute war das, glaube ich, für so Leute, die das so brauchen, dieses Weggehen so brauchen, war das nicht so gut. Ich weiß gar nicht, wie es dient gerade, aber jetzt gerade ist halt super ruhig. Also es ist halt jetzt, ich meine, es geht ja auch nicht anders, aber es ist halt auch super ruhig. Aber es ist auch nach dem, was ich im Sommer so mitbekommen habe, halt auch notwendig, dass die Leute halt einfach drin bleiben, weil die lernen es ja ansonsten nicht.
Aber
die halt hier zu 30 durch die Straße laufen mit so einer Boombox auf der Schulter und saufen und sich alle die Flasche teilen da irgendwie so und eine Sektflasche rumgeben, das ist halt auch da nicht die idealste Variante in der Corona-Zeit.
Was ich jetzt so schön finde noch an Weihnachten ist, man fährt dann hier so durch die Stadt und man sieht Leute, die sieht man normalerweise gar nicht in seiner Stadt, weil die kommen ja jetzt alle nach Hause, ne? Also die fahren jetzt alle zu ihren Eltern nach Hause und so und dann sieht man wirklich Menschen, denen ist man vorher noch nie begegnet und das klingt jetzt bescheuert, weil man sich natürlich denkt, naja, was weißt du denn, wer in deiner Stadt wohnt? Ich habe da schon einen ganz guten Überblick mittlerweile drüber, ob ich ein Gesicht noch nie gesehen habe oder so und also da laufen manchmal Leute lang, wo ich denke, krass, noch nie gesehen. Definitiv noch nie gesehen. Ist kein Aschaffenburger. Und das ist irgendwie so witzig. Das mag ich irgendwie auch nochmal. Es macht natürlich Silvester ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht jetzt, wie an Weihnachten die Situation ist. Muss man um 9 Uhr zu Hause sein, auch an Weihnachten?
Das weiß ich nicht. Ich denke aber schon. Klar, warum sollte es da jetzt
hingehen? Ja, weil also an Silvester zum Beispiel ist es halt so, man muss um 9 Uhr, ist ja Ausgangssperre, und die geht bis 5 Uhr morgens. Jetzt ist es natürlich so, der Marek und ich feiern zusammen Silvester. Also der kommt zu mir und wir machen Raclette. Dann habe ich so gesagt, naja, also klar, wir können Raclette machen und du gehst um 9, aber an Silvester heißt ja zusammen feiern, man will ja um 0 Uhr gemeinsam irgendwo sein. Wie löst man das jetzt? Und dann machen wir es jetzt so, er kommt wahrscheinlich um 9 Uhr zu mir, Punkt 9, dann bereiten wir das Raclette vor, essen und um 5 Uhr morgens geht er wieder heim. Wir müssen halt so lange durchhalten. Und ist schon irgendwie eine absurd, also ich meine, man könnte ja auch sagen, okay, an Silvester geht die Ausgangssperre schon ab 3 Uhr, ist die vorbei, dass man nicht bis um 5 Uhr morgens irgendwo rumsitzen muss. Aber auch witzig stelle ich mir vor, um 5 Uhr morgens dann an Neujahr aus dem Fenster gucken und diese ganzen Leichen, die von irgendwo jetzt nach Hause laufen, die so angucken, wie die sich so nach Hause kämpfen morgens durch die müde Stadt. Auch ein geiler Tag für die ganzen Stadtmitarbeiter wahrscheinlich, die immer ja so viel Arbeit haben mit diesem ganzen Müll wegräumen an Neujahr. Diese ganzen, früher war es ja noch so, da war ja noch so Schneematsch und in dem Schneematsch haben dann die Böller gelegen.
Ach, das hasse ich, diese braunen, roten Flecken dann da immer.
Gibt's ja nicht mehr, gibt ja keinen Schnee mehr, aber ja, mittlerweile ist es dann halt.
Und keine Böller mehr.
Es gibt keine Böller mehr, das finde ich übrigens so geil, ey. Ich bin ja schon seit Jahren, sag ich so, ey Leute, lass das mit dem Geböller, ne? Warum kauft nicht jedes Viertel, das könnte man halt so locker geil machen, dass man sagt so, also außerhalb von Corona, dass man sagt, jedes Viertel bekommt so wie einen Platz, also bei dir zum Beispiel, du müsstest jetzt sagen, wo du wohnst, also sagen wir mal zum Beispiel das Viertel, wenn die Leute da Richtung Bahnhof wohnen, bei denen ist es der Schlossplatz. So, dass man sagt so, ey, und da findet ein kontrolliert abgeschossenes Feuerwerk um 0 Uhr statt. Das sieht man von überall in dem Viertel. Da findet eins statt, in so einer kleinen Stadt einfach so 6 Punkte, wo man so sagt, yo, da wird was abgeschossen. Und das reicht ja auch. Das ist ja völlig okay. Dann hat man irgendwie was, man kann sich das angucken. Keiner verletzt sich ernsthaft. Ich kenne so viele Leute, die sich schon mal verletzt haben mit Feuerwerk. Der ganze Müll ist nicht, also es ist so viel entspannter und cooler und ich verstehe, dass man Feuerwerk mag, ich liebe auch Feuerwerk, aber halt nicht diese Trottel-Lidl-Raketen, sondern halt ein richtiges Feuerwerk, da sage ich dir ganz ehrlich, das finde ich schön, aber diese Böller und dieses, nee.
Ist ja so ein Disneyland-Feuerwerk halt, so ein geil inszeniertes, schönes Feuerwerk. Naja.
Genau, und wir beide moderieren am Aschaffenburger Schloss. Weißt du? Wir moderieren die Nacht und sagen so, lieber Aschaffenburger, es ist wieder soweit, die Silvesternacht steht an, wir sind's wieder, euer Max Nachtsheim und euer Chris Nanu. Und die Leute sind so, bitte wer?
Und wir moderieren auch sehr viel ins Feuerwerk rein, so dass man uns überhaupt nicht versteht. Und das ist alle genervt, weil sie halb zuhören, halb Bulle. Sie können es gar nicht genießen, weil die ganze Zeit zwei Typen so, ui, da ist wieder einer hochgegangen. Ha, guck mal da, Rot und Grün. Was ist ja eine wilde Kombination hier. Grün und Blau schmückt die Sau, nicht wahr?
Und auch super. Nur so Insider dann, die ganze Zeit, ah, der Stenger ja. wieder. Und die Leute sind so, wer ist der Stenger?
Ah, der Marek, oder? Sein Feuerwerk ist schwarz, klar, ist ja witzig. Also ja, ein echter Bäuerlein, der ja abgefeuert wurde. Und alle sind so, wer ist Bäuerlein? Haltet einfach die Scheißfresse.
Ja, aber ach, also stelle ich mir wirklich herrlich vor. Eigentlich schade, dass wir das nicht moderieren, sag ich dir ganz ehrlich. Und dass es da auch noch nichts gibt. Wir auf der Bühne von MeinTV.
Dass es nichts gibt, was man moderieren kann.
Genau, wir auf der Bühne von MeinTV moderieren da einfach durch. Das fände ich herrlich irgendwie. Naja.
Naja.
Heute.
Irgendwann wieder.
Heute gibt's den kleinen Jahresrückblick. Warum teasen wir jetzt nochmal an? Am 8. oder am 7. März? Ich hab's vergessen. Ich glaube am 7. März passiert was, Leute. Da könnt ihr euch schon mal so ungefähr 13 Euro zurechtlegen und sagen, na, vielleicht passiert da ja was. Da halte ich mir mal den Abend frei. Sagen wir es mal so. Am Ende denke ich mir wieder, am Ende ist wieder sowas wie Champions League Finale. Ey, gestern war ich so genervt, denn ich habe mir mein Telefonat mit dem Hotzo, wo wir aufgenommen haben, auf so 20 Uhr gelegt. Jetzt wollte ich aber folgende Sachen gucken. Das Bayern-Spiel, ne? Mhm. Also ganz vorneweg mal das Bayern-Spiel lief gestern Abend. Gegen Leverkusen, wichtiges Spiel um die Tabellenführung. So, dann lief der Casper Livestream mit dem Konzert und mit Drangsal zusammen, hätte ich mir sehr gerne angeschaut. Und es lief der Fest und Flauschig Stream von Spotify. Hätte ich mir ehrlich gesagt auch mal gerne angeschaut, wie die das so machen. Am Ende des Tages habe ich gar nichts richtig gesehen, habe ein bisschen Bayern-Spiel geguckt und dann mit dem Hotzo telefoniert. Und da denke ich mir so, ja, es war einfach nur mega geil. Das ganze Jahr freust du dich auf so einen Kram und dann kommt alles auf einmal raus. Dann habe ich den Daniel geschrieben von Spotify, hab gemeint, kann man das noch irgendwo angucken? Auch dem Torben geschrieben, also beziehungsweise geguckt, was der geschrieben hat unter den Kommentaren. Also Casper kann man sich die Konzerte noch nachträglich angucken, aber die Moderation nicht mehr auf seinem YouTube-Kanal. Und dieses Fest und Flauschig-Ding kann man sich nur anhören, aber nicht mit Bild. Da habe ich mir gedacht, das ist doch toll. Ja, so ein klassischer Fall von alles falsch gemacht, Chris. Bisschen blöd gelaufen, aber naja.
Ja, da würde ich jetzt gerne die Simpsons rezitieren, aber das bringt ja nichts. Deswegen.
Doch, mach mal.
Nee, mach ich jetzt nicht mehr, jetzt zu spät.
Oh, schade.
Ja, schade. Auch das ist für dich wieder weg. Auch das hast du verpasst, Christian.
Schade. Max, was besprechen wir heute bei unserem kleinen Jahresrückblick?
Du hast das vorhin schon gesagt, aber ich kann es gerne mal wiederholen.
Genau.
Wir gehen Geheimtipps erstmal jeder für sich, Maxi und Chrissy jeweils. Dann das gleiche nochmal mit Serien. Was war eine gute Serie für Maxi? Was war eine gute Serie für Chrissy? Und dann, was war ein guter Film für Maxi und Chrissy jeweils? Und dann nochmal gemeinsam sozusagen on the top. Ja, das besprechen wir dann heute. Geheimtipp, Serie, Film. Und nur positive, keine negativen Sachen. Sonst hätte ich eh die ganze Zeit nur Mulan geschrien. Mulan, Mulan, Mulan hätte ich nur geschrien, wenn es um schlechte Sachen geht. 2020.
Wir haben,
ist ja leider wirklich so, ist ja wirklich auch, das Schlimme ist ja, okay, das stimmt da nicht mehr ganz, aber es war ja ein halbes Jahr so, dass der letzte Film, den ich im Kino gesehen habe, und damit gehören wir zu ganz wenigen Menschen auf der Welt überhaupt, die den im Kino gesehen haben, wir haben Mulan im Kino noch gesehen. Wir waren ja noch die Mulan in der Pressevorführung gesehen haben, und einen Tag später begann der Lockdown.
Ja.
Und das hat sich gelohnt.
Stell mal vor, wir wären deswegen gestorben. Und ich war ja schon richtig panisch, weil ja so zwei, drei Leute im Kino so diese ganzen Typen von der Frankfurter Rundschau, die den ganzen Tag sitzen, die sitzen den ganzen Tag nur in ihrem Büro, Heizungsluft und Filterkaffee, und dann kommen die einmal rein, klar, sind da so einen trockenen Husten, dann kommen die einmal raus, die wissen gar nicht, wie denen geschieht, wenn die da in so einen gut durchlüfteten Raum kommen wie so ein Kino, und dann husten die einfach so trocken drauf los, ey, und ich bin wirklich, ich hab da gesessen, ich hatte richtig Schiss, ey. Also das muss man einfach mal sagen. Kann ich noch ganz kurz, bevor du von Mulan erzählst, eine Rubrik abfahren, denn wir haben natürlich wieder ein paar Rezensionen bekommen und die sind herrlich. Pianic at the Isco hat 5 Sterne bewertet, Autokino bei iTunes, und hat geschrieben, Harry Potter ist geil und Herr der Ringe ist für dicke Leute. Das finde ich einfach okay.
Ja. Das ist okay. Danke.
Ja, dann Michi Smalls, endlich neue Schmuddelfilm-Content von Chris Nanu. Edith Nanu verriss von Eine neue Hoffnung ist das schlechteste Comedy-Bit 2020. Schuster, bleibt bei deinen Leisten und ab in die Küche. Auch Dankeschön dafür. Immerhin 5 Sterne. Immerhin 5 Sterne. Dann gab's von El Carello auch wieder 5 Sterne. Ich höre euch seit Beginn und ihr unterhaltet mich bestens. Eure Stories aus eurem Leben sind so ein bisschen wie Trash-TV hören. Kurzweilig, streckenweise lustig und oftmals auch peinlich. Vor allem, wenn es um Chris' Filmwissen geht. Bei Bauer sucht Frau steckt man unbeholfene Menschen in eine Fernsehsendung und die wissen nicht, wie es um sie geschieht. So muss es wohl damals gewesen sein, als Max dem Nanu einen Filmpodcast vorgeschlagen hat. Fazit, man lernt absolut nichts dazu, vor allem über die Filme und erhält aber bestens. Dankeschön, sage ich dafür, für einfach nur gute Rezensionen. Gern geschehen, Leute.
Ja, ist doch gut auch. Ja. Dann mal wieder rein da, ihr merkt, es kommt gut an.
Ja.
kann ich alles nicht glauben, Alter. Die Leute.
Ja.
Na gut.
Na gut, ja, Mulan haben wir gesehen. Und da hast du ja dann gesagt, Mulangweilig, ne?
Mulangweilig. Aber das war wirklich, das war lange Zeit der letzte Film, den wir im Kino gesehen hatten.
Ja.
Das war wirklich einfach zusammen drin und dann ging es da raus und das war das Letzte. Und dann waren wir auch noch ganz wenige von den Menschen, die den auf der Welt gesehen haben, weil der dann natürlich nicht rauskam und dann war lange unklar, was damit passiert. Und dann hat man dieses unfassbar schlaue Disney Plus VIP-Modell sich ausgedacht für nur 22 Euro mehr im Monat, wo man genau einen Film mitgucken konnte und das war Mulan. Das war eine Wahnsinn. Also bei allen Entscheidungen von Disney, die ich ja geil finde und abfeiern, ne? Aber das war einfach nur, also das habe ich gar nicht kapiert, was das sollte. Naja, hat auch nicht funktioniert. Der Film ist wahnsinnig krass gefloppt in dem Modell. Ist dann später auf iTunes gekommen, paar Wochen später konnte man ganz normal kaufen und jetzt ist er seit Anfang Dezember, kann sich jeder das Debakel selber angucken. Ist jetzt auf Disney Plus zum ganz normalen Schauen. Und ja, jeder mit dem, ich kenne niemanden, der den gut findet. Also es gab einen in der Autokinogruppe, der meinte so, ja, ich hatte keine Ahnung von Filmen, habe ich gesagt, nee, das stimmt nicht. Also das ist einfach Quatsch, das zu sagen, dass der Film gut ist, ist einfach das Provokation. Das ist einfach, da will man Leute provozieren. Ich kenne niemanden, der den gut findet. Und ich kenne locker 30, 40 Leute, die ihn inzwischen gesehen haben. Und alle sagen, dass es die absolute Hölle ist. Ja, leider einer der schlechtesten Filme der letzten Jahre, muss man wirklich sagen. Ganz grauenvoller Film. Aber dann haben wir noch Tenet gesehen, das war der letzte Film, den wir im Kino gesehen haben, aktiv. Und der war natürlich, den fand ich ja auch nicht so.
Tenet, warum lachst du? Alter. Ich muss einfach über Tenet laden, immer noch.
Ich habe den jetzt aber auf Blu-ray geschenkt bekommen, beziehungsweise so 4K. Und ich freue mich schon noch, dass ich den jetzt hab, so, weil, aber der war schon auch einfach, ey, also einfach viel rückwärts laufen. Ich weiß es nicht. Ist nicht mein Lieblings-Nolan, auf keinen Fall. Ja, war echt ein blödes Jahr, obwohl das so gut angefangen hat. Knives Out, Jojo, Uncut Gems, na gut, der lief natürlich nicht im Kino, aber 1917, also wir haben am Anfang so viel gute Sachen noch im Kino gesehen und dann irgendwie ging das so unter. Naja, Chrissy, kommen wir zu positiven Sachen, lass uns doch mal die Geheimtipps reden. Möchtest du mit deinem Geheimtipp Serie oder Film, also kannst du dir aussuchen, was du nimmst?
Was du nimmst, Alter? Kannst du dir überlegen?
Was willst du nehmen, Alter?
Was willst du nehmen, Alter? Kannst du mal schön drüber nachdenken, Kids mal kicken, wa?
Oh, das ist schwer, der Geheimtipp. Ich habe einen. Also, ich habe dieses Jahr natürlich sehr, sehr viel geschaut und ich habe lange überlegt, was könnte mein Geheimtipp sein? Ist es ein Film oder ist es eine Serie? Bei Filmen sind die Geheimtipps, die ich geben könnte, glaube ich, auch nicht so geheim. Hab lange überlegt, war vielleicht Uncut Gems, dachte ich so, aber ist ja kein Geheimtipp mehr für unsere Zuhörer. Also deswegen dachte ich mir, nee, ZuhörerInnen, nee, machen wir nicht. Deswegen mache ich Folgendes. Verschwiegen. Verschwiegen ist eine Serie auf Apple TV Plus, heißt es, glaube ich. Und es ist einfach eine Geschichte eines jungen Staatsanwaltes, gespielt von Captain America, der quasi sich irgendwie, also eines Morgens kriegt er irgendwie, ist ein Mordfall und auf einmal wird sein Sohn verdächtigt. Und dann geht es die ganze Zeit hin und her. Man weiß als Zuschauer nicht, hat der Sohn Dreck am Stecken, hat er nicht Dreck am Stecken. Die Mutter wird auch so langsam mürbe in dieser ganzen Geschichte. Natürlich wird diese sehr, sehr anerkannte, und das ist das Schöne daran, es ist so eine klassische, die perfekte amerikanische Familie. Wunderschöne Mutter, wunderschöner Vater. Chris Evans sieht ja unfassbar gut aus in dieser Serie. Mhm. Die beiden mit ihrem kleinen süßen Sohn sind in der Nachbarschaft natürlich total anerkannt, fahren dicke Range Rover, sind aber trotzdem freundlich, kommen mit allen gut klar, sie machen alle auch so ein bisschen Charity-Kram und so, verdienen gutes Geld, sind auch irgendwie, denken an die Gemeinde, also wirklich die perfekte amerikanische Familie. Und auf einmal passiert Folgendes, der Vater wird natürlich von seinem Job Kopf so ein bisschen suspendiert, darf nicht als Staatsanwalt arbeiten in dem Fall, wenn es um seinen Sohn geht, ist ja völlig logisch, denn am Anfang weiß man nur, ein Kind ist verschwunden, das ist eigentlich der Fall des Vaters und auf einmal wird der Sohn verdächtigt und plötzlich wird der Vater abgezogen. Vater also viel zu Hause, arbeitslos, der Sohn auch viel zu Hause, kann natürlich nicht mehr zur Schule gehen und die Mutter, die so langsam versucht rauszufinden, was eigentlich passiert ist. Das Ganze ist in wenigen Folgen wunderbar erzählt, meiner Meinung nach. Es ist todspannend. Ich hab's absolut geliebt. Ich bin ja eh so ein Crime-Fan. Und diese Serie lässt einen ganz schön verhungern am langen Arm. Also es ist so, du denkst dir so, oh, hoffentlich kommt in der nächsten Folge was Krasses raus und man erfährt irgendwie mehr. Und es passiert nur ganz, ganz wenig, aber es ist wirklich sehr, sehr schön erzählt. Es kam irgendwie jeden Freitag raus, also man musste immer eine Woche warten. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe ja vorhin erzählt von meinem Urlaub in Barcelona. Da habe ich angefangen, das Ganze zu schauen und habe das dann wirklich Woche für Woche geschaut, genauso wie wir dann später andere Serien Woche für Woche geschaut haben, wie zum Beispiel Mandalorian, war für mich ein absolutes Highlight dieses Jahr. Es ist meiner Meinung nach nicht das allergeilste Ende gewesen, was es für mich nicht zu meiner absoluten Lieblingsserie des Jahres gemacht hat, die wir ja dann später auch nochmal besprechen, also meine Number 11111, die kommt am Ende bei diesen gemeinsamen Tipps, aber es ist mein Geheimtipp zumindest für dieses Jahr, verschwiegen auf Apple TV Plus. Ja. Hast du ja nicht gesehen, ne? Obwohl ich dich mehrfach darauf hingewiesen habe.
Ja, aber es gibt, ey, wie viele Sachen mir den ganzen Tag gesagt werden, das musst du sehen, das musst du sehen, das ist einfach momentan, es ist so viel. Es ist so viel.
Oh, ich fällt gerade übrigens eine Serie ein, die ich total vergessen habe. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ja, ich ein Problem. Hab auch so, mir fällt gerade was ein. Ich bin ja völlig von Sinnen. Mir fällt gerade was ein und jetzt habe ich ein Problem, denn Jetzt habe ich ein richtiges Problem, Max, weil wie mache ich das gleich? Kann ich jetzt bei Serien sagen, kann ich zwei Serien sagen, was meine besten Serien waren? Weil sonst müsste ich eine weglassen und ich glaube, die kennen viele Leute noch nicht und das wäre blöd.
Ja.
Darf ich zwei Serien?
Sag einfach so viel, wie du magst. Ganz ehrlich, ich bin auch gerade so, ich weiß auch nicht. Es ist einfach so viel Zeug.
Nee, ich glaube, das ist eine von unseren beiden Lieblingsserien des Jahres gewesen. Das Problem ist nur, eine überstrahlt gerade alles und mir fällt gerade ein, na, wir hatten doch noch eine zweite Lieblingsserie dieses Jahr und jetzt kam mir das gerade wirklich wie als hätte mir jemand bei der Eisbucket Challenge von hinten 20 Liter kaltes Wasser über den Rücken geschüttet. Da ich so, bin ich bescheuert? Also darüber müssen wir reden. Aber gut,
machen wir. Aber kann auch sein, dass ich das als Lieblingsserie gewählt habe.
Dann kann es sein und dann kann ich ja dir beipflichten einfach nur. Da muss ich nicht nochmal.
Hat's was mit einer Stadt zu tun und Gangs?
Nein, hat's nicht. Du hast es auch vergessen. Wart ab, das ist ja der Knaller. Oh, lieb ich. Dann machen wir gleich, wenn wir uns.
Hat's was mit Fußball zu tun?
Nee, ich sag's dir jetzt einfach, okay?
Ja, sag
mal. The Boys.
Ja, aber The Boys ist aber, findest du es ein Geheimtipp noch?
Nee, nicht Geheimtipp, schon aber ich hab den nicht als beste Serie und ich hatte ihn auch nicht als Geheimtipp. Ich denk mal, du hast es auch nicht als beides, oder? Bei dir ist es auch nicht beste Serie und bei dir ist auch nicht der Geheimtipp gewesen.
Nee.
Siehste, und das müssen wir zumindest mal ganz kurz sagen, The Boys war ein Kracher dieses Jahr. Also da, Max, ich weiß, wir sind gerade beide in, wir haben das schon fast wieder ein bisschen vergessen, aber denk noch mal 2 Monate zurück, als wir die Staffel abgeschlossen hatten, die neue. Die
Staffel war mega.
Das war ein absoluter Wahnsinn. Ja, also The Boys, richtig, richtig, richtig gut. Haben wir gar nicht kommen sehen, als es irgendwann rauskam und hat uns dann einfach umgehauen. Also kann ich wirklich jedem nur empfehlen, guckt euch The Boys an. Richtig, richtig stark und haben wir auch im Podcast weitreichend besprochen. Kann man sich auch nochmal nachhören, aber nur der Vollständigkeit halber, es muss wenigstens namentlich erwähnt werden, The Boys. Und jetzt kommt dein Geheimtipp.
Ich habe ein bisschen überlegt, ob ich erst Booksmart nehme, weil Booksmart haben wir ja dieses Jahr ziemlich gehypt, den hast du irgendwann für dich entdeckt. Ich weiß gar nicht, ob der dieses Jahr noch im Kino lief. Ich glaube, der lief gerade noch so Ende des letzten Jahres im Kino. Aber Booksmart hat ja wahnsinnig gut funktioniert. Eine der besten Teenie-Komödien der letzten Jahre oder vielleicht die beste Teenie-Komödie der letzten Jahre. Den hast du auch sehr gemocht, wenn ich mich recht entsinne.
Booksmart?
Booksmart.
Den habe ich. Also der einzige Film, den ich dieses Jahr 3-mal gesehen habe.
Ja, ich auch. Ich liebe den. Ich finde, der ist einfach, den kann man immer gucken. Der hat ein unfassbares Leben. Ja. Ist aber hier auch so viel schon besprochen worden. Also was wirklich untergegangen ist, und das ist natürlich auch der, weil dieser Film 2 Wochen vor Corona ins Kino kam und man mag es fast gar nicht für möglich halten, aber Onward von Pixar ist einfach
ein Geheimtipp, weil den einfach, der hat, ist in einer Zeit, der hätte nicht schlechter releasen können. Der hatte ein unfassbares Problem, weil der einfach, es war für den schon zu spät, als das Ding, als der rauskam. Weil der fiel schon in diese Corona-Zeiten, es war schon alles draußen unruhig und dann 2 Wochen später waren die Kinos zu und auf einmal war ein relativ großer Disney-Film, der es eh schon nicht so leicht hatte, noch mehr unter den Radar gerutscht. Und der kam ja dann jetzt auch erst vor, ich glaube, 2 Monaten oder sowas, kam der jetzt auf Disney Plus und kam paar Monate davor, ich glaube im August oder sowas, zum Kaufen auf iTunes. Und Onward ist ein so wunderschöner, liebevoller Pixar-Film. Ich meine, es kommt ja nächste Woche noch Soul ab 25., auf den ich mich wahnsinnig freue. Dominic Porschen hat gesagt, das wäre der beste Film des Jahres, Soul. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Soul muss unfassbar gut sein. Aber Onward, als der Film mit den 2 Trollen, der dieses komische Elfen- und Feen-Level auf so ein normales Casual-Level hebt mit ganz normalen Haushalten und ganz normalen Familien und dann diesen 2 Brüdern, die so, also synchronisiert von, na, wie heißt er hier, der Star-Lord aus
Chris Pratt
und wer synchronisiert den anderen? Tom Holland synchronisiert den kleinen Bruder. Und das ist so ein liebevoller Film, ne? Der hat so viel Spaß gemacht, der hat so 1 Million gute Ideen. Das ist so ein alternativer, guter Pixar-Film, der schon eigentlich in seiner Grund, also der guckt sie einfach wie so ein, als wäre der hätte Jack Black den geschrieben, so. Das ist wie so ein, also mit diesem vertrottelten Metal-Gitarrenbruder, die dann da zusammen losziehen und sich der total erstmal so hängomäßig erscheint in seiner komischen Rollenspielverliebtheit. Dieses Ganze, wie sie diese Rollenspielelemente nehmen und das alles so umdrehen auf so ein komisches, mit diesen ganzen Franchises und sowas. Der ist so smart geschrieben, der ist so süß zu gucken, der hat so viel Wärme, der ist am Ende so tränenreich. Also das ist so ein schöner Film und der wird einfach ganz viel übersehen, obwohl es ein Disney-Pixar-Film ist, einfach weil er zur falschen Zeit am falschen Ort war. Und deswegen möchte ich nochmal daran appellieren, dass ihr Onward guckt, der ist wirklich fantastisch und den gibt es jetzt seit ein paar Wochen auf Disney+. Der lohnt sich wirklich von vorn bis hinten. Das ist ein ganz, ganz toller Film, den habe ich auch schon 3-mal geguckt. Den lieb ich einfach nur.
Geil, also ich habe den ja noch gar nicht gesehen.
Musst du mal machen.
Muss ich fairerweise dazu sagen.
Der macht dir auch Spaß, also der ist einfach großartig.
Kommen wir zur Serie, zu meiner Serie 2020 und ich habe ganz lange überlegt, was ich nehme, denn wie gesagt, also eigentlich wäre es wahrscheinlich fast The Boys gewesen. Jetzt haben wir uns entschlossen, dass wir dieses eine Ding, was wir beide so lieben, auf unseren gemeinsamen Platz 1 hieven, aber mein Platz 1, es gab nämlich eine Serie, die mich wirklich nachhaltig bewegt hat, die dieses Jahr rausgekommen ist. Und es war mal wieder eine Amazon-Serie. Ich will nur gucken, dass ich die genau richtig vorlese, denn ich bin mir immer nicht sicher, ob es mit einem The davor ist. Nein, es heißt einfach nur Hunters. Hunters gibt es auf Amazon Prime zu sehen. Es spielt mit hier
Al Pacino,
Ted Mosby spielt auch mit. Und es ist eine großartige Serie, die ihre komisch ist an komischen Stellen, die einen sehr, sehr nachdenklich macht und die vor allem auch so Sachen erzählt, die ich noch nicht wusste. Es geht ein bisschen um, in Anführungszeichen, die Rattenlinie der Nazis. Quasi die Exil-Nazis, die in die USA zum Teil auch exportiert wurden. Man weiß es vielleicht noch nicht so, wenn man sich mit der Materie nicht beschäftigt hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren natürlich wurden die Ländereien also quasi von den Alliierten so ein bisschen aufgeteilt. Es war klar, okay, hier besetzen wir. Aber vor allem haben die Russen und die Amis sich auch um die Nazis gestritten, denn klar waren das irgendwie schlimme Menschen, aber die könnte man ja auch schon noch gebrauchen. Also die waren ja alle zum Teil nicht so doof und die hatten ja nun auch relativ viele schreckliche Experimente an Menschen gemacht und das Wissen wollten die sich alle nicht entgehen lassen und haben sich gesagt, naja gut, wie machen wir's? Weil ich würde den nehmen und haben die sich so ein bisschen hin und her geschoben, wie so ein Fußballkaderplaner, was sogar dazu führte, dass einer der wichtigsten Menschen für die amerikanische Raumfahrt ist ein Ex-Nazi und das ist auch bekannt. Also das ist in den USA auch bekannt. Der wird da trotzdem gefeiert wie ein Staatsheld. Und ganz viele sind eben in die USA gegangen, ganz viele sind auch nach Russland. Zum Teil haben die sich neue Namen geben lassen und haben dort dann einfach schalten und walten können weiterhin, was ich perfide des Todes finde. Also das finde ich schon irre krass, dass das so gelaufen ist. Und Hunters beschreibt eine Gruppe von Amerikanern, die gesagt hat, okay, wir suchen eben genau diese Exil-Nazis und bringen die um. Dort wird dann nochmal quasi erzählt, was die eigentlich alles gemacht haben, was das für schreckliche Menschen waren, wie viel Blut die eigentlich an den Fingern kleben hatten und wie die sich jetzt so richtig schön gemütlich gemacht haben. Und diese Menschen gab es natürlich. Also es gab diese Menschen, die waren in Deutschland, haben die sich verhalten wie der King Kees, haben hier Leute umgebracht. Noch und nöcher. Und dann haben die sich in den USA zur Ruhe gesetzt und hatten dann ein fettes Leben. Haben immer gelebt wie die Made im Speck und wurden nie dafür zur Rechenschaft gezogen. Das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Also es gibt ja so ein paar Prozesse, da muss man auch einfach sagen, lächerlich, was da für Prozesse geführt worden sind. Es gibt auch eine große Dokumentation über Demjanjuk, das ist dieser, der in einem polnischen Lager stationiert gewesene Exil-Nazi, der dann in die USA gegangen ist, den sie dann wirklich versucht haben, in Israel vor Gericht zu verurteilen. Das ist gescheitert, wirklich mit Ach und Krach. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Dann war er wieder frei, dann saß er in der Todeszelle, dann kam er wieder frei, dann war er wieder da. Und also ein irres Szenario, was wirklich so lang ging, bis der Mann, also kurz vor seinem menschlichen Ableben, dann doch noch von einem deutschen Gericht für schuldig erklärt worden ist und seiner Kriegsverbrechen wenigstens noch ein paar Jahre lang Gefängnis zollen musste und dann wenigstens noch mal kurz in den Knast gekommen ist. Also das ist wirklich heftig, 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 heftig. Und wenn man sich damit mal so anfängt zu beschäftigen und das schafft die Serie ganz gut, sie gibt einen guten Einblick, sie sagt, guck mal, das ist damals ungefähr so abgelaufen und dann, ja, fängt man auch an, sich ein bisschen wieder mit dieser Geschichte zu beschäftigen und zu gucken, okay, was war eigentlich mit diesen ganzen alten Nazis, wo sind die alle hin, was weiß man nicht, was ist unklar, was wird vermutet und ich habe mich da, glaube ich, 2 Monate lang richtig extrem mit beschäftigt. Das hat bei mir alles Hunters aufgetreten, eine gute Serie, die einen nachhaltig richtig, richtig prägt, die einem nachhaltig nochmal erklärt, wie war das eigentlich damals, wie sind eigentlich diese ganzen Nazis davongekommen, wo sind die hin, was wurde mit denen gemacht und wie man die hätte aufspüren können und das beschreibt eben einfach diese kleine Gruppe, so ein bisschen so Avengers, aber die jagen halt Nazis und das hat mir großen Spaß gemacht, mir das anzugucken, kann ich wirklich jedem nur sehr empfehlen, gibt's auf Amazon Prime und macht viel Spaß. Meine Serie des Jahres, Hunters.
Muss ich auch noch gucken, klingt so mega geil alles einfach. Ja, muss ich schauen.
Das würde dir total gefallen, habe ich ja auch empfohlen, habe ich ja auch gesagt, ey, die erste Szene alleine, also deswegen kann ich auch sagen, guckt euch das an, weil allein die erste Szene lohnt sich schon in dieser Serie. Das ist unfassbar, wie das gespielt ist. Guckt euch diese Serie an.
Meine Serie des Jahres, neben dem, was dann später noch folgt, ist Gangs of London, der wir eine ganze Folge hier schon gewidmet hatten. Deswegen verweise ich ja nochmal auf die. Die Serie von Gareth Evans und Matt Flannery, die auch The Raid inszeniert haben. Und The Raid 1 und 2 gehören zu den brutalsten, aber auch besten und vor allem best choreografiertesten Actionfilmen der letzten Jahre. Ich liebe die Raid-Filme. Und Gangs of London schlägt eine ähnliche Kerbe. Eine unfassbare Gewaltorgie teilweise. Aber mit Folgen, also diese Folge, wie sie dieses Haus stürmen auf dem Land, das ist für mich eine der besten Szenen des Jahres. Also die ist von der ganzen Inszenierung her, vom Aufbau, von vorne bis hinten, ein einziger sich in der Couch festkrallen Moment. Und Gangs of London hat mich wirklich kalt erwischt, weil ich nicht gedacht habe, dass es so gut ist. Es ist so gut inszeniert. Es hat so böse Momente. Es ist so erwachsen. Es ist so 2020. Ich lieb das einfach, was da alles passiert, wie brutal das ist. Mann, diese Folterszene und sonst irgendwas. Es ist wirklich, manchmal wirklich sitzt man so da und ist so, ey Leute, es reicht jetzt auch. Aber ich glaube, ich muss das auch nicht immer haben, aber ich finde, wenn man es so macht, ist so ein Level an Gewalt halt einfach großartig. Also dann funktioniert es total, weil dann ist es halt auch schon fast eine Kunstform. Und wenn man auch sieht, wie viel Arbeit und wie viel Krasses dahinter steckt. So, also wie gesagt, die 5. und 6. Folge, die haben mich, glaube ich, damals, das war wirklich so, wo ich mir dachte, so, boah, also das ist schon echt ein ganz, ganz hohes Level. 5. und 6. Folge generell dieses Jahr in vielen Staffeln die stärkste. Siehe auch Mandalorian, obwohl das nicht ganz stimmt, weil die letzte auch jetzt, naja. Kommen wir später zu. Aber das erstmal, Gangs of London
Gangs of London finde ich immer noch wahnsinnig gut. Man muss ein bisschen ready dafür sein, wie gesagt, weil ich glaube, vielen Leuten, ich kenne auch Leute, die haben gesagt, sie haben das abgebrochen, weil ihnen das zu hart war. Ich persönlich finde, es ist alles noch schaubar. Es ist natürlich trotzdem auch wirklich brutal. Aber wer auf The Rage stand, muss Gangs of London gesehen haben. Es ist ein Sky Original. Die haben das bei sich stehen. Wir haben das damals von denen, haben gesagt, guckt euch das doch mal an. Und wir sind da so ein bisschen so, ja, mal gucken. Und dann schrieb mir Chris irgendwie, der hat damit angefangen, war dann irgendwann so, hey, guckst du das? Das ist ja der Wahnsinn. Und dann guckte ich das und so, war dann irgendwann so, ich konnte gar nicht mehr ausmachen. Ich war so gefangen von dieser Serie und war richtig so, als die dritte oder vierte Folge, da gibt's dann diese eine Szene, die so schnittlos ist in diesem Haus, wo so ganz viele Dinge passieren, und da war ich so, boah, okay. Das war so wirklich ein Moment, wo ich dachte so, krass, das ist eine der besten Serien, die ich die letzten Jahre gesehen habe. Und deswegen Gangs of London, auch bei vielen Leuten unterm Radar ein bisschen, noch mehr als The Boys oder sowas, aber Gangs of London hat wirklich Aufmerksamkeit verdient, meiner Meinung nach, richtig, richtig viel. Und deswegen, wenn ihr da die Möglichkeit habt, das zu gucken auf Sky, Gangs of London ist absolutes Pflichtprogramm, absolut.
Kann ich nur beipflichten. In allem, was du gerade gesagt hast, ist eine super geile Serie. Und hätten wir, glaube ich, auch, weiß ich gar nicht, ob wir darauf gekommen wären. Das war, da haben auch nicht so viele Leute drüber geredet am Ende, fand ich, wie es verdient hätte. War total geil.
Das ist halt immer das Problem, wenn du Sendungen hast, die halt auf so einer, die jetzt nicht auf Netflix stehen oder Amazon Prime, weil du sagst, naja, das ist halt dann nicht so ein, also die haben auf Sky haben trotzdem nochmal Sache, so ein bisschen andere Reichweite. So auch dieses, genauso mit den Righteous Gemstones, die wir auch schon dieses Jahr besprochen haben, das hat ja auch keiner richtig mitbekommen. So, das ist ja auch so eine Serie, wo du denkst, Mann, das ist unfassbar geil gewesen mit Danny McBride. Aber es ist so, wer hat's mitbekommen, weißt du?
Hast du eigentlich Fargo schon angefangen, die vierte Staffel?
Nee, noch nicht. Und da bin ich halt auch so, ich hab halt jetzt irgendwie ein halbes Jahr Join Plus gehabt, hab's vor 3 Monaten gekündigt, weil ich nichts damit geguckt habe, und jetzt auf einmal ist so, ja, jetzt ist das da, jetzt ist das da, jetzt haben sie das, ach komm.
Ja, halte ich ja einfach aus, sowas, ne? Also bleib da einfach drin. Ich denke mir halt auch so die ganze Zeit, ey, es ist halt irgendwie mein Job, sowas auch zu checken, was es da immer mal wieder gibt, und ab und zu haben die halt mal einen Kracher. Also wie zum Beispiel Jerks oder kommen jetzt übrigens 2 Folgen anscheinend an Weihnachten raus, oder kurz vor Weihnachten, kommen nochmal 2 Folgen Jerks. Freue ich mich auch sehr drauf. Okay, aber ich habe die erste Folge Fargo geschaut. Ich kann dazu nur eins sagen. Es nervt mich, dass wir das nicht mit englischer Tonspur und deutschem Untertitel gucken können, sondern entweder Deutsch oder Englisch. Das ist wirklich ärgerlich, Leute. Das darf nicht mehr passieren. Reden wir über meinen Lieblingsfilm 2020. Das ist natürlich jetzt so eine Sache, da tue ich mir schwer, weil es ist ein Film, der sehr, sehr früh rauskam im Jahr, und ich hätte gerne noch was anderes genommen, aber ich habe einfach nichts mehr gefunden, ey. Ich habe wirklich einfach nochmal durchgeguckt, 2-3 Mal, und bin so verschiedene Bestenlisten durchgegangen. Oft war Tenet auf der 1, wo ich mir auch so sag, ja, also auf gar keinen Fall bei mir ist Tenet auf der 1. Dafür hat er mir einfach, also kann sein, dass ich zu dumm bin für diesen Film, aber ich bin jetzt auch nicht einer der dümmsten Menschen auf der Welt. Also wenn er sogar mir schon zu dumm ist, dann ist er für mich auch nicht der beste Film des Jahres. Für mich ist der beste Film des Jahres der mich am meisten bewegt hat, der mich gezwungen hat, nachdem ich den im Kino gesehen habe. Ich weiß noch ganz genau, ich habe ihn gesehen, war total geflasht und habe dir dann gesagt, Max, nachdem wir aus Knives Out rauskamen, habe ich zu dir gesagt, ey Alter, der läuft jetzt in einer halben Stunde, den gucken wir noch. Und da warst du so, okay, dann gucken wir den halt noch. Und dann sind wir direkt wieder rein ins Kino, genialer Tag gewesen, und haben noch 1917 gesehen. Es ist ein Kriegsfilm, spielt zu Zeiten des Ersten Weltkrieges. Es ist ein unfassbarer Film mit unfassbar geilen Szenen. Es begleitet 2 junge Soldaten auf einer Expedition quasi. Sie müssen raus aus ihrer Schutzlinie. Sie müssen einmal so eine Aufgabe erledigen. Sie haben quasi eine Information abzuliefern. Und solche Filme mag ich eigentlich immer, wenn die einigermaßen gut, das ist so krass gefilmt, das muss man halt auch mal sagen. Wie das gefilmt ist, ist der absolute Wahnsinn. Es gibt diese eine Szene, da krabbelt dieser Typ aus dem Bach raus, die werde ich nie vergessen, krabbelt aus dem Bach raus und kämpft sich durch diesen kleinen Wald in, ich glaube, Frankreich, kämpft sich durch diesen Wald, und auf einmal kommt er an einer Stelle an, da sind seine Kollegen stationiert, ein anderes Bataillon, und die singen gerade und erholen sich gerade von einem langen Marsch. Und dann kommt er in diese Szene rein und setzt sich dazu. Das ist für mich eine der krassesten Szenen, die ich je im Kino gesehen habe, glaube ich. Wahnsinn. Mhm. Ähnlich krass ist, erinnert mich an die erste Szene in Revenant, die so lang ist, wenn die diesen Kampf am Anfang haben am Wasser. Auch eine unfassbare Szene. Viel zu selten gelobt. Ich glaube, hast du Revenant gesehen?
Klar. Den haben wir doch, das war einer der ersten Filme, die wir besprochen
haben. Okay, also das ist wirklich eine unfassbare Szene. Ich habe neulich nochmal Revenant gesehen und da ist mir nochmal eingefallen, wie krass diese Szene war. Und wirklich, guckt euch 1917 an, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, denn das ist ein unfassbarer Film. Diese Szene, wie er an dieser Dinge entlang rennt, an dieser Schusslinie und es treffen ihn die Schüsse fast und die Minen gehen neben ihm hoch und so. Ey, das ist so geil gedreht und er wusste ja auch wirklich nicht, wo er hinläuft. Also das hat ja das hat man noch mal gehört ich habe mal irgendwo so ein Making of gesehen und da hat man dann mal gesagt, ja, wir haben ihm extra nicht gesagt, wo er hinlaufen muss, damit es ihn wirklich ein bisschen schockt, was natürlich einfach nur geil rüberkommt am Ende. Also es ist eine unfassbare Aneinanderreihung von krassen Szenen. Diese Szene, wenn er durch diese durchkämpfte Stadt läuft, dann in diesen Keller rennt, da diese Frau trifft, dann sich wieder raustraut, dann vor diesen Nazis wegrennt. Also es ist einfach nur krass. Diese Szene, wenn dieses Flugzeug in dieses Bauernhaus crasht, da sind so viele unfassbare Kleinigkeiten dabei. Es wirkt, als ob es in ganz klare Kapitel unterteilt ist. Deswegen ist er so schön ruhig zu schauen. Und es hat diesen absoluten Videospielcharakter. Ich spiele ja keine Videospiele, aber es ist das perfekte Videospiel im Prinzip, das da verfilmt wurde. Denn es ist so von Quest zu Quest zu Quest zu Quest. Es ist immer so, ah, okay, jetzt beruhigt sich gerade kurz. Okay, geil. Und dann hast du so eine richtig schöne, ruhige Szene. Und dann geht's wieder los. Dann kommt wieder eine hektische Szene, eine umkämpfte Szene. Es ist ein, also wirklich emotional, also unfassbarer Film. Liebe ich, guckt euch den an, wenn ihr nicht eh schon zweimal gesehen habt. 1917, krasser Film.
Ja, ich fand den auch heftig. Aber ich bin nicht so ein riesiger Kriegsfilm-Fan, deswegen, die haben bei mir auch immer noch so ein Geschmäckle. Gar nicht so, weil es ein Kriegsfilm ist, also gar nicht jetzt so Pseudomoral, sondern einfach so, ich gucke nicht so gerne. Ich habe auch noch nie der Soldat James Ryan geguckt, weil es mir einfach so, das geht mir nicht rein. So, da bin ich immer so,
geht
ja.
Geht mir aber nicht 19, rein.
Gib mir nicht rein, Leute, versteht ihr? Aber ich fand 1917 schon echt krass gemacht, Mann. Der war wirklich beeindruckend. Mhm. Also der hatte Bilder, fuck. Und dann diese langen, ich meine, mich kriegst du ja immer mit so langen Kamerafahrten, ne? Weil ich finde es immer geil, wenn ich auf was drauf gucke und sag so, wie haben sie es gemacht? Mhm. Und das hat der Film ja die ganze Zeit. Also rein vom filmischen Aspekt so bist du die ganze Zeit, wie haben sie es gemacht? Deswegen, das war sehr, 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 sehr großartig. Es ist wirklich ein bisschen schwierig, den besten Film des Jahres zu wählen, finde ich, weil einfach irgendwie dann ab Frühjahr so gefühlt nicht mehr so viel kam, was einen jetzt so flashen konnte, weil einfach das halbe Kino gecancelt wurde und ja, weil es einfach eine komische Zeit für Kino war. Deswegen muss ich auch auf einen Film aus der Zeit zurückgreifen, wie du, relativ früh in den Januar gehen. Und ich nehme natürlich Uncut Gems mit von beziehungsweise mit Adam Sandler, der auch noch ganz, ganz früh in der ersten Januarwoche rauskam. Mhm. Ich finde, dieser Film ist immer noch, ich habe den erst ein einziges Mal gesehen, ich kann mich aber so gefühlt an jede Szene, hat sich mein Hirn gebrannt, weil ich diesen Film schaue und bin so, der strengt mich so unfassbar an. Und der hat mich so krass, der hat angefangen und hatte mich bis zur letzten Minute so sehr am Haken. Und das nicht, weil Sandler damit spielt. Also natürlich ist das auch ein Aspekt für mich, weil ich so froh bin, habe ich ja schon beim Autokino-Event gesagt, so froh bin, dass endlich dieser Moment kam, dein Matthew-Moment. Mhm. So war der Sandler-Moment. Uncut Gems war halt so, Leute, seht ihr es endlich? Der kann das schon. Der will nur manchmal nicht. Oder der macht halt gern so einen Schwachsinn wie Yubi Halloween. Aber der kann das schon sehr gut, was er macht, so. Der kann Schauspielern. Mhm. Und, Uncut Gems ist der, glaube ich, hektischste Film, den ich in meinem Leben geguckt habe. Den guckst du und du bist 90 Minuten einfach nicht am Atmen. Du bist wirklich im Stitzen auf der Couch. Und er hetzt da durch. Und dieser Howie ist so eine kranke Figur. Aber er hat so einen
Kultstatus bekommen für viele. Ich mag das Wort Kultstatus eigentlich gar nicht mehr, aber ich finde so, er ist so wirklich mal wieder eine Figur, die vom Kostüm, von den ganzen Requisiten und sonst das richtig wieder so auf lange Sicht funktioniert, wo du sagst, das hat Alleinstellungsmerkmale, es ist geil erzählt, es ist eine eigene Geschichte, die ganz komisch inszeniert ist, der ganz schmutzig inszeniert ist teilweise, also richtig diese, man merkt so richtig, dass die Schmiede dahinter A24 ist, weil man so weiß, so, ey, das ist schon alles auch so ein bisschen rougher und ein bisschen artsy und die machen das so gut. Und Adam Sandler gibt so unfassbar krass Vollgas und spielt sich um Kopf und Kragen in dem Ding. Und das war die Auferstehung, die Renaissance des Adam Sandler. Und es war trotzdem auch noch einfach ein geiler Film, der eigen war, der viel Spaß gemacht hat und der ganz, ganz krass 2020 meiner Meinung nach mit als einer der wenigen Filme, die Popkultur mitgeschrieben hat, so mitgeprägt hat. Und deswegen, ich finde, das Ding ist einfach eine Macht gewesen. Und aber natürlich auch aus mangelnden Alternativen. Ich hätte gerne was anderes genannt, weil er schon im Februar beim Autokino-Event so präsent war. Aber es ist dann trotzdem einfach der beste Film für mich des Jahres. So, das bleibt dann leider so. Und ja, ist ja auch nicht schlimm. Nö. Aber ich hoffe halt, dass nächstes Jahr die Auswahl wieder ein bisschen größer ist.
Ja, das hoffe ich auch. Ich muss gerade das Licht anmachen hier bei mir. Es war nicht dunkel geworden. Ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Es ist mittags, es ist irgendwie, wir haben jetzt 12.57 Uhr und ich habe das Gefühl, die Sonne ist weg. Naja, es ist natürlich schon auch immer so, es ist natürlich auch immer Oscar-Season, ne? Also am Anfang des Jahres kommen halt auch immer die größten Kracher raus. Meistens kommt dann aber im Sommer noch irgendwie so ein, zwei Dinge, wo man auch sagt, ja, nee, sind genauso krass. Zum Beispiel habe ich 3 Billboards. Nee, das kam auch nicht, das kam auch im Winter, ne, damals.
Der kam im Winter.
Ja, schade. Naja, das waren auf jeden Fall unsere persönlichen Einschätzungen zum Jahresrückblick, zum kleinen Jahresrückblick 2020, dem geilsten Jahr, das es jemals gab. Und jetzt kommen wir zu unseren gemeinsamen Dingern. Ich fange mal vielleicht an mit dem Geheimtipp, dann machst du die Serie und Film können wir dann noch gemeinsam besprechen. Mhm. Die Serie, das bietet sich einfach an, dass du darüber redest und Geheimtipp, da können wir natürlich auch gemeinsam drüber sprechen, aber du hast mich drauf gebracht, das können wir mal sagen, wir haben jetzt irgendwie, wir haben es glaube ich vorletzte Woche oder irgendwann meintest du zu mir, ey, guck doch mal On the Rocks auf Apple TV Plus und ich war so, na gut, gucke ich mir den mal an. Es ist ein Film mit Bill Murray und mit, ist es Rashida Jones?
Ja,
Rashida Jones du hast gesagt, ja, den musst du dir mal angucken und so, das ist irgendwie eine total geile Geschichte. Sie ist eine Autorin, die gerade so ein bisschen in der Krise steckt, lebt mit ihrem Mann, ein wahnsinnig erfolgreicher Typ, irgendwie hat ein neues Business gegründet, zusammen in der Wohnung. Sie haben, glaube ich, 2 Kinder, 2 kleine süße Kinder, wohnen irgendwo in New York, auch eine Wohnung, wo du dir denkst, ah ja, klar, logisch, die kostet 10.000 Euro oder so im Monat. Er ist viel auf Geschäftsreisen, wahnsinnig viel unterwegs in einem Unternehmen, das sehr, sehr jung ist, mit sehr, sehr vielen anderen attraktiven Menschen und muss mit denen dann halt irgendwelche Geschäftsreisen irgendwie durchleben. Und er hat schon die ganze Zeit diesen Businessman-Swagger um sich rum und man ist sich nicht so richtig sicher, ist er treu oder ist er nicht treu, denn es gibt immer mal wieder kleine Hinweise darauf, dass das eventuell nicht sein könnte. Der Vater von ihr, von Rashida Jones, gespielt von Bill Murray, absolut exzentrischer Typ, du hast damals gesagt, der ist ein bisschen wie ich.
Du im Alter, ja.
Fährt so einen alten knatterigen Oldtimer, so ein Cabriolet. Ist irgendwie so, läuft rum, baggert jede Frau an, hat die ganze Zeit so ein Einstecktuch, Sakko-mäßig an, ist so ein bisschen der Lebemann, der da so durch die Welt schreitet. Künstler hat irgendwie finanziell ausgesorgt und das so schreitet er durchs Leben. Ich glaube, er ist Galerist, ich bin mir aber gar nicht sicher. Ende vom Lied ist, dass er so, um mit seiner Tochter mal wieder, Entschuldigung, zu bonden, sagt, ey, der wird dich auf jeden Fall betrügen. Das weiß er relativ gut, denn er hat auch viel betrogen im Leben und versucht dann über seine Kontakte herauszufinden, was denn eigentlich sein Schwiegersohn so treibt. Und dabei gehen die beiden halt auf so eine kleine Detektivreise, spionieren dem nach. Es ist großartig, es ist wirklich sehr, sehr witzig, es ist wahnsinnig peinlich zum Teil. Und es ist ein ganz, ganz kleiner Film, der so eine Geschichte anreißt, ich glaube, die jeder kennt, wenn er schon mal in einer längeren Beziehung war, einfach Eifersucht und wie man halt damit umgeht. Ich glaube, wie die beiden damit umgehen, ist die schlechteste Art und Weise, wie man damit umgehen kann. Da gibt es auf jeden Fall noch andere Möglichkeiten, aber jeder war auch schon mal panisch panisch eifersüchtig und hat Sachen gemacht, wo man sich dann selbst am Ende angeschaut hat und gesagt hat, Alter, was zum Teufel war da mit mir los? Hatte ich auch schon alles, hattest du auch schon alles, das ist völlig normal. Und da wurde das Ganze natürlich auf die Spitze getrieben. Eifersucht sowieso so ein Thema, was viel zu selten behandelt wird, weil ich finde, es ist so krass, jeder Mensch kennt es und es ist auch so ein bisschen die, es wird so zum Statussymbol, zu behaupten in der Öffentlichkeit, naja, also eifersüchtig sei man ja gar nicht. Und ich denke mir so, naja, also eifersüchtig sein ist so ein bisschen das, was man gar nicht sein will. So das mega Unding. So, es ist so unsexy, eifersüchtig zu sein und zuzugeben, ja, dass man eifersüchtig ist. Also Leute, ich sage euch, wie es ist. Wenn ich mit jemandem zusammenkomme, dann bin ich im ersten halben Jahr wirklich auch rasend eifersüchtig. Das war bei mir immer gang und gäbe. Das hat sich für mich schon, also Liebe war für mich auch schon immer mit Eifersucht verbunden und ich weiß, dass das nicht sexy ist und ich weiß, dass das nicht cool ist und ich weiß, man handelt irrational und macht sich wahnsinnig viel damit kaputt. Das kann alles sein, aber das liegt einfach auch ein bisschen an dann meiner Unsicherheit, die dann wahrscheinlich rauskommt, aber trotzdem, es ist nun mal einfach so und deswegen finde ich es geil, dass man dem Thema da mal einen schönen kleinen Film gewidmet hat mit zwei geilen Schauspielern, die das großartig machen. Ich habe von Leuten auch Kritik bekommen, die gesagt haben, ich habe mir den Film jetzt angeguckt, fand den gar nicht so gut und okay, also das kann sein, ich verstehe es nicht so ganz, weil für mich war der großartig, hatte alles gehabt, was für mich ein kleiner, schöner Film haben muss und deswegen empfehlen der Max und ich gemeinsam als Geheimtipp des Jahres nochmal On the Rocks.
Absolut. Also ich mag den auch total, total, total gern. Ist ja von Sofia Coppola. Vielleicht haben da viele Leute auch falsche Erwartungen gehabt, weil sie dann gedachten, das wird der zweite Lost Translation. Das ist er nicht. Bill Murray füllt diesen Film halt komplett aus. Also das muss man wirklich sagen. Bill Murray spielt mit einer seiner besten Rollen der letzten 10 Jahre in dem Film als dieser Felix. Und ich mag auch den New York-Vibe total. Aber das liegt natürlich auch daran, dass ich schon New York war vor 2 Jahren, endlich mal in meinem Leben. Und dass diese Stadt schon einen sehr, sehr eigenen Charme versprüht und eigenen Vibe hat. Und das fängt der Film auch gut ein. Und das können natürlich auch Leute, die vielleicht nicht da waren, gar nicht so sehr nachvollziehen, die da dann vielleicht nicht das so spüren. Ich mag den auch. Ich mag, dass es so eine kleine Geschichte ist. Der ist hinten raus vielleicht ein bisschen an einer Stelle ein bisschen überdreht, so mit der Auflösung, da wo sie dann da auf diese Insel fliegen. Aber ansonsten ist es schon einfach auch vor allem die Schleife raus, dass eigentlich dieser ganze Film, diese Unsicherheit eigentlich auch gar nicht so sehr von ihr ausgeht, sondern auch von ihm, weil er weiß, wie viel er in seinem Leben verkackt hat und so. Das ist ja auch schon irgendwie, das ist ja auch irgendwie noch ein interessanter Weg, so, den der Film dann noch zum Ende hingeht. Also der macht schon noch ein paar, der gibt ein paar schöne Denkanstöße mit und deswegen mag ich den total gern. Dazu ist der schön gefilmt. Er sieht einfach gut aus und für zwischendurch ist das wahnsinnig, wahnsinnig süßer kleiner Film, der mir gute Feelings gegeben hat, der echt zu Ende ging, wo ich war so, ja, das war sehr, sehr schön. Und deswegen, ich habe den total gemocht, total gemocht. Und auf jeden Fall einer der Gründe, sich Apple Plus mal zuzulegen. Mhm. Gut, dann komme ich zur Serie, die keinen überraschen wird. Sie war letztes Jahr schon die Serie des Jahres, sie wird es auch dieses Jahr sein. Es ist natürlich der Mandalorian, die, nur wenn ich das Wort schon ausspreche, habe ich Gänsehaut, weil mich dieses Thema in den letzten Wochen so gepackt hat. Und ich meine, die erste Staffel, ne, die war gut, aber wenn ich die jetzt nachhaltig betrachte, war das hier so ein laues Lüftchen gegen diesen Sturm, der die letzten 8 Wochen geweht hat. Also es war wirklich so krass krank, was die letzten 8 Wochen los war. Vor allem die letzten 4 Wochen. Die ersten 4 Folgen waren so nice und die letzten 4 Folgen waren so, uff, okay, wo haben wir uns hinbewegt? Also es ist wirklich, 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 ich versuche jetzt hier spoilerfrei darüber zu reden, weil natürlich auch echt krasse Sachen passiert sind, aber ich meine, es ist kein Geheimnis mehr, dass auch Figuren aus Rebels aufgetaucht sind, wie zum Beispiel Ahsoka Tano, beziehungsweise Rebel und Clone Wars, dass auch, wer ist noch aufgetaucht, dass Boba Fett wieder da ist, dass man die Slave One gesehen hat, man auch sehr viel die Slave One gesehen hat und dass The Mandalorian das geschafft hat, was in der ersten Staffel abgezeichnet hat, dass es die Star Wars Fans zusammenbringt. Ich glaube, es ist die größte Aufgabe vor allem nach einem Episode 9 Star Wars Fans zu kitten und die alten Fans und die neuen Fans und die dazwischen dazugekommen sind und die vielen alten maulenden Fans, denen irgendwie was zu geben, worauf sich alle so ein bisschen einigen können. Das ist eine Monsteraufgabe, die ist aber Filoni und Favreau fast gelungen. Also das wird niemandem jemals ganz gelingen, weil da wird immer noch irgendwo ein alter Mann sein, der sagt so, nee, also das war ja wieder komplette Scheiße. Augen zu, Zwinker, Zunge raus, Emoji. Aber die meisten Leute, die sind schon so, ja, das hat schon wieder viel in mir, hat viel für meinen Seelenheil gemacht. Und was ich an der Serie so mag, das war zum Beispiel was, was ich in Episode 9 so schrecklich fand, dass der teilweise auch dann so nach hinten gespuckt hat. Also Episode 8 war für viele ein kontroverser Star-Wars-Film. Ich halte den immer noch für grandios. Der hat sehr, sehr viel anders gemacht. Und dafür haben sehr, sehr viele Leute gehasst. Ich habe den sehr gemocht. Ich fand den großartig. Und Episode 9 hatte damals nach diesem unfassbaren Hate, den Episode 8 abbekommen hat, die Aufgabe, das irgendwie zu kitten. Und das haben sie nicht hinbekommen. Die waren sich unsicher. Dieser Film entstand unter einem ganz schlechten Stern, was dafür gesorgt hat, dass Episode 9 diese Sequel-Reihe absolut holperig zu Ende erzählt und das leider in einem Tempo, was der ganzen Reihe nicht angemessen war. Also es war völlig überdreht, es war überhaupt nicht mehr das, was es sein sollte, und das hat man sehr, sehr krass gespürt. Und Mandalorian hat letztes Jahr parallel dazu schon klar gemacht, so, ja, Star Wars kann auch seine kleinen Geschichten erzählen und Star Wars kann mit kleinen Helden auskommen und mit ganz, also Favreau und Filoni haben es ja in ihr Making-of quasi selber gesagt in diesem Star Wars Galleries, die haben ja gesagt, so, naja, während alle anderen gerade mit dem coolen, während die großen Studios mit dem coolen Spielzeug spielen durften, waren wir die kleinen dummen Brüder, die daneben saßen, die dann nochmal so einen Druiden rübergeworfen bekommen haben oder irgend vielleicht auch mal eine Boba Fett-Figur, aber wir waren so wir mussten mit den Resten spielen, so, wir waren halt die irgendwie improvisieren mussten, weil wir die kleine Serie hatten. Wir hatten das kleine Projekt Mandalorian. Und die erste Staffel hat die Leute sehr, sehr glücklich gemacht. Es hat eine Figur etabliert, die meiner Meinung nach Star Wars wirklich merchandise-technisch auf ein neues Level gehievt hat. Nämlich, der jetzt auch einen Namen hat seit der zweiten Staffel, nämlich Grogu beziehungsweise Baby Yoda. Der meiner Meinung nach viel mehr für Star Wars gemacht hat, als vielleicht Leute sehen. Und in der zweiten Staffel hat man sich von dem typischen der Mandalorian fliegt auf Planet A, muss irgendwie sagen, so, ich hol jetzt hier mal ganz kurz, muss er kurz tanken, danach geht's weiter. Dazwischen passiert ein Problem. Ja, ich gebe dir nur Sprit, wenn du hier dieses Monster besiegst. Das machen sie am Anfang der Staffel noch, aber dann geht die Staffel im Gegensatz zur ersten ja viel mehr auf die Story ein und schafft so viel gute Folgen. Und das Geile ist auch dieses wöchentliche Release, weil ich finde, Mandalorian, jede Folge hat durch diese anderen Regisseure so einen krassen Anspruch. Diese Robert Rodriguez-Folge mit Boba Fett, die sechste, die ist so eigen in ihrem Vibe. Diese vierte Folge, die fünfte Folge von Filoni mit Ahsoka Tano, die hat so einen eigenen Vibe. Jetzt die letzte von Peyton Reed, der auch Ant-Man inszeniert hat. Das hat alles so einen eigenen Vibe. Das ist so krass auf den Punkt, ne? Und die wissen so genau, was sie tun. Die erzählen das so geil. Und ich fand, die letzten 8 Wochen, das war einfach, da ist halt das Event drumherum. Das ist das, was ich mit Game of Thrones 2019 gerne gehabt hätte, was es dann leider nicht war, weil es einfach nur ein Krampf irgendwann war. Und den Hass zu ertragen, die Serie zu ertragen und so weiter und so fort. Aber das hier war einfach jede Woche einfach nur Glückseligkeit. Die letzten 8 Wochen waren einfach Glückseligkeit für Star Wars Fans. Es war einfach komplett gut erzählt. Star Wars hat einen ganz neuen Anstrich bekommen, ist trotzdem, verlässt sich auf alte Werte dabei. Dieser Göransson macht einen so unfassbaren Soundtrack für die Serie, wo ich mir auch, ich habe ja immer so Angst gehabt, was ist denn mal, wenn John Williams irgendwann nicht mehr da ist, wenn er nicht mehr kann oder, ne, um Gottes Willen, aber was, wenn er, ist ja auch schon alt, wenn er dann doch mal irgendwann stirbt, so, wie wird denn das dann eigentlich für Star Wars Soundtracks? Und diese Ängste, was wird eigentlich mal aus dem Franchise, die werden einem durch diese Arbeit von diesen zwei Leuten, beziehungsweise von dieser riesigen Truppe, die da von Filoni und Favreau angeführt wird, wie die Armee der Super Star Wars Nerds, die wird einem so genommen und man kriegt eine Serie, die einfach so gut arbeitet. Die letzte Folge war wirklich, ich glaube, das war das Emotionalste, was ich je gesehen habe für mich. Ich habe Rotz und Wasser geholt. Ich habe die Folge zweimal hintereinander geguckt und ich habe beim zweiten Mal noch lauter und schlimmer geweint. Und es war schlimm, weil es hat mich den gesamten Freitag gefickt. Aber es war auch so, Mann, das kann nur Star Wars. Am Ende des Tages kann das bei mir nur Star Wars. Das Ding hat mich dreimal so viel zum Heulen gebracht wie 500 Days of Summer. Das ist einfach, und da habe ich viel geweint. Aber das war wirklich einfach nur schrecklich. Und das war aber auch toll. Und das ist, Star Wars kann es immer noch. Und Star Wars kann es vielleicht gerade so gut wie schon lange nicht mehr. Vielleicht ist The Mandalorian das Beste seit die Rückkehr der Jedi-Ritter. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber es ist wirklich, wirklich, wirklich faktisch saugut gemacht. Ich bin super gespannt, wie das weitergeht. Ich bin super gespannt, ob das jetzt irgendwie diese Geschichte zu Ende erzählt. Ich bin absolut überrascht, auch was für ein Ende sie genommen haben, weil ich mir dachte, so wahrscheinlich erzählen sie dieses Ganze so, wir müssen den Kleinen dann da absetzen, noch 5 Staffeln. Jetzt ist alles ein bisschen anders geworden. Ich bin super gespannt auf das, was da passiert. Und bin voller freudiger Erwartung auf die nächsten Jahre mit Star Wars, weil ich glaube, dass wenn die Sequels und die teilweise desaströsen Momente der Sequels was Gutes hatten, dann ein ganz klares Learning und ein ganz klares so, wir wissen, wie wir es besser machen. Und The Mandalorian ist ein ganz klares Zeichen, dass sie wissen, wie wir es richtig machen. Und es ist eine gute Zeit, Star Wars Fan zu sein und nicht eine schlechte Zeit, Star Wars Fan zu sein. Und das hat mir diese Serie gezeigt und ich liebe das alles wirklich mit Anlauf.
Gut.
Entschuldigung.
Hätten wir es geklärt. So, hey, Max, ich muss.
Ey, das ist, wenn du mir sagst, jetzt sag mal was zum Ende.
Ich hab so Lust zu streiten gerade. Ich hab so Lust, mit dir zu streiten, bitte.
Warum, was willst du denn da streiten? Kannst du nicht einfach mal was stehen lassen? Hör mal, knüpf mal deinen scheiß inneren Marek aus. So, und jetzt wird hier nicht schon wieder, ja, ich hab da aus Prinzip eine andere Meinung.
Nein, ich find's doch genauso geil. Ich find's nur genauso geil. Nur was ich mir manchmal denke, ist, was muss ich mal sagen, ne? Der Max, ne? Ist, also, ich find's krass, wie emotional du da wirst. Also wirklich, ich guck das so an, ich bin so, ich weiß nicht, ob ich neidisch bin, das hatten wir schon tausendmal das Thema, dass wir da einfach komplett unterschiedlich sind. Also ich flenne ja auch bei 2-3 Filmen und so, das, gar keine Frage. Aber Max ist wirklich so, ich schreibe Max, sagst so, hast du schon die neue Star Wars Folge gesehen? Also eben Mandalorian Folge gesehen. Und er guckt sie seit 2 Minuten oder so und schreibt so, ich bin nur am Heulen. Und ich bin immer so, von was denn? Warum heulst du denn jetzt schon? Und dann gucke ich mir die Szenen extra nochmal an. Und dann gucke ich mir die Szenen manchmal so an und sag so, wo könnte er angefangen haben zu heulen? Und dann irgendwann denke ich mir so, ich geb's auf. Ich verstehe es nicht. Er ist einfach hoch emotional, wenn er das schaut. Also ich frage mich dann auch schon, ob du dich schon, bevor du dich hinsetzt, ob du dann schon anfängst, also ab wann kommt der Moment, wirklich jetzt mal, ganz ehrlich, ich weiß, es klingt wieder nur, als will ich mich lustig machen, aber wann fängst du an zu heulen?
Beim Film schon bei der Dings, bei der Rolle. Also als bei Episode 7 die Rolle reinkam damals im Kino, habe ich mit Krotzen Wasser geheult.
Die Rolle, du meinst R2-D2, kleiner Gag. So.
Ja, sau gut.
Ja, das verstehe ich.
Die Dinge sehen,
das verstehe ich.
Das
verstehe ich. Du bist im Kino, du siehst es zum ersten Mal wieder seit langer Zeit. Verstehe ich voll, Max. Aber jetzt kommt ja Mandalorian wöchentlich.
Ja, aber bei Mando, natürlich hocke ich nicht da und gucke jetzt die Folge mit Mayfield, die 7. irgendwie und heul dabei groß so, sondern da, die gucke ich halt einfach nur unter Anspannung, find's halt geil und hab halt die Gensis. Aber jetzt die 8. so, ich meine, da gehe ich dann eh so ran, so, oh, ich muss mich jetzt nach 8 Wochen von einem sehr guten Freund verabschieden. So, dann okay, wird's, es wird auf jeden Fall heute episch, ja, es wird episch. So, das weißt du. Dann bist du eh schon mal grundangespannt. Dann ist alles einfach geil inszeniert. Dann denkst du dir, boah. Und dann, also, ab dem Moment, also, ich hab, es gab ja so einen Moment, wo klar war, jetzt wird was passieren und wo jemand kommt und dann warst du so, okay, nee, das packe ich nicht und das packe ich dann auch nicht.
Und dann weinst du.
Und dann laufen mit Tränen ins Gesicht runter und ich habe, also es gibt eine Szene, wo sich zwei voneinander verabschieden und da habe ich, das war das Schlimmste für mich, was ich jemals gesehen habe im Fernsehen, das sage ich dir ganz ehrlich. Das war das emotional das Schlimmste, was ich je gesehen habe, weil ich wirklich beide Figuren...
Aber du bist doch im echten Leben auch nicht so. Wie oft habe ich mich von dir verabschiedet? Hast du da einmal geheult? Wenn ich
ja,
aus dem
ich
langen
muss dich auch dann nächste Woche wiedersehen.
Wenn ich aus dem langen Urlaub zurückkomme oder sonst irgendwas, du hast von mir noch nie im echten Leben wegen irgendwas... Doch, stimmt nicht. 2-3 Mal sind schon Tränen geflossen. Aber es ist, ich denke mir jedes Mal, was muss ich mal machen, um bei diesem kalten Mann diese Emotion zu
Das ist kein kalter Mann. Das ist kein kalter Mann.
Ich hab neulich habe ich auch, da habe ich so auf Instagram gechattet und dann hat auch jemand gemeint, so eine neue Folge sind nur geheult. Und dann bin ich auch ausgeflippt und gemeint, warum heult ihr denn immer alle? Die ganze Folge lang. Ich so, ich versteh's ja, wenn man bei Interstellar oder so flennt. So,
klar, nee, bei Interstellar habe ich nicht geflennt, einfach so. Nur weil ich nicht verstanden habe ich da vielleicht geweint. Das ist doch einfach nur, also Interstellar ist doch einfach nur pseudo-anspruchsvolle Scheiße. Ich hasse den. Ey, den hätte ich eigentlich nennen müssen bei dieser ganzen überschätzte Filme. Oh. Der wurde übrigens so aufgenommen. Interstellar ist einfach überschätzt, tut mir leid.
Naja, gut, spielt bei, kann ich nichts zu sagen, spielt Matthew McConaughey mit und somit ist dieser Film für mich ein absoluter Kracher. Das ist einfach, genau so ist es leider. Also da habe ich relativ wenig Objektivität zu beizutragen. Kann sein, dass der Film scheiße ist oder überschätzt, aber ich finde den einfach einen absoluten heftigen Film und habe wirklich, also wenn Matthew weint, da geht's bei mir auch los. Also das, als der weint da oben auf der Raumstation, als der das Weinen anfängt, weil er diese Videos sich anschaut, da flenn ich Rotz und Wasser. Da kann ich auch nicht anders. Das ist wie Jerks, diese Axl Rose Folge, wenn Christian Ulmen diesem Mickey Beisenherz Typen eine knallt, da kann ich nicht anders als schreiend loszulachen. Also es gibt's wirklich bei mir wie so ein Triggerpunkt. Naja, gut, okay.
Guck die Eisermann, Leute. Naja, bitte? Auf jeden Fall, ja? Guck die Eisermann, meinst du. Großartige Szene. Ja, ey, ich bin bei Star Wars einfach zu emotional drin. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ich bin da manchmal schon genervt von mir selber. Aber es ist einfach, Es ist doch auch schön. Es ist doch schön, dass es eine Sache gibt in meinem Leben, die mich so packt wie Star Wars. Und dass ich bin so froh, ich bin einfach froh, dass ich da nicht so bin wie andere, die da sitzen und sagen so, ja, das ist ja alles nicht mehr so toll, und das ist ja alles blöd, und hier, und das Beste war eh damals, als ich die Rückkehr im Jedi im Kino gesehen habe. Weißt du, nee. Das ist einfach so, also das ist einfach, das sagst du, weil du 60 bist und weil du keinen Spaß mehr hast und weil du keinen Spaß mehr an Dingen haben möchtest, aber es ist halt de facto, ich bin voll froh, dass ich mich noch für Dinge begeistern kann. Ich finde das wirklich, das ist das letzte bisschen Kindheit, was ich ja noch hab, so mich für so einen Scheiß begeistern.
Okay, und deswegen klammere
ich daran auch.
Ja, das verstehe ich. Ich glaube einfach, es ist natürlich auch witzig, dass ich da so ganz anders bin als du, deswegen kann man das ja auch schon mal öfter thematisieren, weil es ist ja schon witzig. Ich gucke mir das an und was bei mir passiert ist, als da jemand kam, war, ich hab halt so mein Frühstückchen zur Seite gelegt und hab mich so nach vorne gelehnt. Wie wenn man so FIFA spielt gegen jemanden und so 2-0 zurückliegt und sich denkt, jetzt mach ich richtig. So sich nach vorne gelehnt, so mit den, mit den Unterarmen so in die Schenkel und hab mich so nach vorne gelegt und hab mir das so angeguckt. Und ich glaube, was mich daran so getriggert hat neulich auch bei diesem Chat war, dass die Person es geschrieben hat und da hab ich mir gedacht so, hat sie wirklich geheult oder sagt sie das nur, weil zum Beispiel du sowas sagst, so, weißt du, ist das jetzt einfach nur, sagt man das jetzt nur so, oder heult man wirklich, heulen alle gerade wirklich, also bin ich der Einzige, der kalt ist, so, und dann, ich glaube, das ist das auch ein bisschen, was da aus mir spricht. Ich finde
kalt, Christian.
Ich find's total gut, ich bin ein kalter Mann, ich find's total gut, dass du flänzt, Max, ich will aber auch mich drüber ein bisschen lustig machen und ich find's auch total okay, wenn du dich drüber lustig machst, dass ich ein kalter Mann bin, okay? Können wir uns darauf einigen? Apropos drüber lustig
machen. De facto müssen sich beide einfach wieder Kopfhörer schenken, fertig.
Ja, apropos drüber lustig machen, wusstest du, wie viel eine Stecheuhr kostet? Weil ich wollte ja eine schenken zu Weihnachten, so eine...
Wahnsinnig witziges Geschenk.
Ey, es wäre so witzig gewesen, aber leider kosten die 160 Euro und da sag ich, das ist mir der Spaß nicht wert. So. Gut, kommen wir zum allerletzten Ding, nämlich unserem gemeinsamen besten Film, Max. Ne?
Und auch dafür müssen wir weit in den Frühling, vor dem Frühling, in den Winter rein, wir gehen wieder in den Januar.
Wir gehen wieder in den Januar. Ich habe diesen Film in Hamburg gesehen, in einem wunderschönen Kino und war danach ganz beseelt und habe dir dann auch sofort geschrieben, wie toll ich diesen Film fand. Daraufhin hast du den, glaube ich, dann auch geschaut und dann waren wir uns relativ schnell einig, das ist ein richtig toller Film. Es spielt eine Frau mit, da kann ich auch ganz ehrlich drüber reden, immer wenn ich sowas beim Hotzer sage, habe ich immer das Gefühl, also als würde ich die Frau jetzt schon, als würde ich die Frau misshandeln. Das ist wirklich, neulich habe ich gesagt, so, da lief eine schöne Frau und der Hotzer hat wirklich so geguckt, als hätte ich gerade gesagt, so, da habe ich eine Frau ins Gebüsch gezerrt. Darf man das nicht mehr sagen, dass eine Frau schön ist? Also, weil dann, sorry, dann klärt mich bitte auf, weiß ich noch nicht. Für mich eine der Frauen, in die ich mich jedes Mal, wenn ich sie sehe, verliebe, Scarlett Johansson in Jojo Rabbit, ein unfassbar süßer Tiger Waititi Film, der uns mal wieder gezeigt hat, wie toll dieser Mann ist, was der für ein feines Gespür hat für tolle Filme und er spielt selbst eine Hitler-Karikatur. Und man muss mal ganz ehrlich sagen, dieser Film hat es bei mir gar nicht leicht gehabt. Denn ich bin überhaupt kein Fan davon, wenn ich Hitler irgendwo in einem Film nochmal sehe. So, dass wirklich dieses, er ist wieder da und so, das ist alles so scheiße gewesen. Helge Schneider, der mal irgendwann Hitler gespielt hat, furchtbar. Also, es gab ganz viele schreckliche, als gerade wenn du in Deutschland wohnst, bist du natürlich übersät mit solchen Filmen, weil die Deutschen lieben es ja, oder haben es zumindest geliebt, dass man Hitler nochmal witzig darstellt. Und da sind wir auch alle einig und da sind wir uns alle einig, wir wissen alle auch, das brauchen wir nicht mehr, diese witzige Darstellung von diesem Typen. Das haben wir Gott sei Dank auch in der deutschen Humorlandschaft so mittlerweile ein bisschen überwunden. Aber Tiger Waititi hat sich gesagt, nö, ich mach da jetzt nochmal einen Film draus und ich krieg das nochmal gut hin. Und das hat er auch geschafft. Also das muss man wirklich sagen, der Film ist klasse. Du kannst gerne auch nochmal 2-3 Sätze sagen. Es ist im Prinzip ja ein Kriegsfilm aus der Sicht einer deutschen Familie. Der Sohn, der seinen Vater absolut der in den Krieg gegangen ist, wie er denkt, dem er absolut hinterher trauert. Die Mutter ist quasi alleinstehend, kümmert sich um den Sohn. Die Mutter ist eine Regimegegnerin, wie man so schön sagt. Und dann gibt's noch unfassbar coole Szenen mit der mit der SS, die dann aufpasst und guckt, ob da Regimegegner sich aufhalten. Es gibt eine witzige Freundschaft zwischen zwei Kids. Es gibt dieses unfassbar witzige Trainingscamp. Es gibt vor allem wahnsinnig gute Characters hier mit, jetzt vergesst der Name da aus Three Billboards, wie heißt er nochmal?
Sam Rockwell.
Großartige Schauspieler, der schon wieder so eine Rolle hat, Sam Rockwell. Eigentlich ein Arschloch spielt und am Ende denkt man sich, was für ein toller Typ. Das hat er doch auch in Three Billboards gehabt, dass man sich am Ende irgendwie nochmal so mit ihm versöhnt hat. Ey, so ein geiler Schauspieler, Mann. So ein geiler Schauspieler. Spielt oft die zweite Rolle, so oft so die Nebenrolle. Bin mal gespannt, wann der nochmal seine Mona Lisa setzt mit einer Hauptrolle. Also das ist wirklich ein Schauspieler, den ich richtig lieben gelernt habe die letzte Zeit. Auch so, der kam so über Umwege zu mir irgendwie. Hab ja Moon zum Beispiel auch nicht gesehen. Weiß nicht, ob du den
toller gesehen hast. Toller Film.
Ja, auf jeden Fall. Es ist ein großartiger Film mit einem ganz einzigartigen, schönen Look. Es hat fast so Wes Anderson-eske Detailverliebtheit und weiß gerade gar nicht, was ich noch dazu sagen soll.
Also ich finde Jojo Rabbit auch einfach einen der bewegend, also der ist, hat mich so bewegt und er hat so gut funktioniert, weil der kann was ganz vielen Filmen nicht gelingt. Der kann was historisch einigermaßen, obwohl der es natürlich überzeichnet, ein bisschen trotzdem einfangen. Also er hat trotzdem so irgendwie in dem Film schlummernden Realismus, den man ihm glaubt, zwischen seinen ganzen überzeichneten Bildern. Dann finde ich den wahnsinnig witzig. Dann finde ich den aber auch gleichzeitig wahnsinnig emotional. Dann zeichnet er ganz viele unique Charakter, zum Beispiel mit diesem Captain Glänzendorf, gespielt von Sam Rockwell, oder auch Fräulein Rahm, gespielt von Rebel Wilson. Auch Jojo an sich mit seiner komischen Freundschaft mit diesem Yorkie, die Elsa, das Judenmädchen, das bei denen da in der Wand lebt, und natürlich auch Taika selber, der da ja nicht nur Regie führt, sondern auch noch den Hitler mimt. Das ist alles so unique und der ist so schön, auch vom Soundtrack von, also ne, die typischen Sachen. Unfassbare Bilder, wie Chris schon sagt, geht alles in so eine Wes Anderson-artige Richtung. Dann so teilweise ein sehr kontrastreicher Soundtrack dazu. Dann hochemotional, dann wieder schreiend witzig. Dazwischen wieder bierernst und schlägt dir die ganze Zeit immer mal wieder und schlägt dir den Magen mit irgendwelchen ganz fiesen Bildern. Das kann der Film wirklich wie kein zweiter. Und ich finde, wenn du so, und dann auch noch auf dem Themenfeld, ne, das ist so ein Drahtseilakt, da irgendwie aus den ganzen Zutaten einen guten Film zu machen. Und das hat Taika halt wirklich fast schon mit einer frechen Leichtigkeit geschafft, dass ich so drauf gucken bin, so, boah, einfach ein genialer Film. Und der ist ja bei ganz, ganz vielen Leuten aber auch überhaupt nicht gut angekommen. Also er hat ja zum Beispiel, wenn ich bin jetzt hier, guck dann nebenbei natürlich IMDb auf und dann hat er irgendwie so ein 7,9er Ranking bei den Usern, was okay ist so mit 284.000 Stimmen, aber der hat auch nur einen 58er Metacritic, weil viele halt auch gesagt haben, so ja, ihnen ist so die Mischung irgendwie zu quatschig und also richtige Kritiker haben gesagt, das wäre ihnen, die Mischung wäre ihnen zu quatschig aus diesem ernsten Thema und diesem Humor, aber genau finde ich das eben nicht. Ich finde genau das ist in dem Fall so wichtig, dass das so gut funktioniert hat, weil das auch so, das zeigt auch, dass wir das Thema mit einem gewissen Humor und trotzdem der nötigen Ernsthaftigkeit behandeln können und deswegen ist dieser Film einfach so wichtig und für mich auf jeden Fall der beste und auch wichtigste Film 2020. Auch wenn er eigentlich offiziell 2019 schon rauskam, aber nicht in Deutschland, deswegen kann er es hier locker noch schaffen. Lieb ich.
Genau, ja, es ist ein toller Film gewesen und damit geht das Jahr für uns zu Ende, Maxi. Es war ein schönes Jahr. Also, wenn man, also persönlich zwischen uns beiden, meine ich jetzt, war es ein schönes Jahr. Also wir hatten, finde ich,
stimmt, ja.
Wir beide hatten ein schönes Jahr und das weiß ich dann zu schätzen. Und ich versuche dieses Jahr natürlich, damit ich nicht einfach komplett krass daraus gehe. Ich habe vieles Persönliches dieses Jahr gehabt, was nicht cool war. Es gab vieles, was nicht persönlich war. Also diese ganze, ich sag mal, weltweite Pandemie, die war natürlich einfach nur schrecklich. Ich versuche mich auf die Kleinigkeiten zu konzentrieren am Ende dieses Jahres, die schön waren, die mir irgendwie was gegeben haben. Die neuen Menschen, die man kennengelernt hat, die Leute, mit denen man immer noch nach mittlerweile so vielen Jahren wahnsinnig eng befreundet ist. Das ist einfach schön zu sehen. Darauf muss man sich am Ende dieses Jahres, glaube ich, besinnen und sagen, guck, toll, denn diese Freundschaften, die 2020 natürlich geschafft haben, die schaffen es natürlich für immer, glaube ich, ganz ehrlich. Wer so ein Jahr zusammen durchsteht, der schafft jedes Jahr. Deswegen, wir hoffen, ihr hattet auch ein schönes Jahr mit uns. Leider können wir das Jahr nicht abschließen, wie sonst immer im Autokino, dass wir sagen, wir treffen uns alle im Stadttheater. Das ist natürlich echt, das ist schon ein Herzensbruch, ey, das wäre so geil gewesen. Die erste Idee war ja, wir feiern irgendwie in Max' Geburtstag rein, und 5 Jahre Autokino und dann noch in Max' Geburtstag rein feiern, das wäre natürlich alles so, es wäre vielleicht zu schön gewesen, wahr zu sein. Mhm. Da hat uns leider das Jahr 2020
einen Schnitt durch den Schritt gemacht.
Ja, leider ja, und es konnte nicht stattfinden. Trotzdem schauen wir da natürlich hoffnungsvoll auf 2022. Ich denke, dann wird es vielleicht wieder möglich sein im Februar 2022, dass wir dann irgendwie sowas wieder auf die Beine stellen. Wir haben uns eine Kleinigkeit überlegt, wie wir dieses Gefühl nochmal zurückholen können. Es wird natürlich was geben, wir haben es ja euch schon angekündigt. Das Ganze wird von uns dann irgendwie auch nochmal größer angekündigt, also haltet mal Augen und Ohren offen auf Instagram und so weiter. Wir werden uns im nächsten Jahr wiedersehen, im Januar kommen wir wieder zurück. Wir wissen noch nicht genau wann, was wir sicher wissen, am 25. Januar kommt eine richtig geile Folge über die Sopranos mit Etienne Gardet, mit Max-Richard Lessmann. Da freuen wir uns wahnsinnig drauf und wir haben schon einen coolen Gast für Februar, also nächstes Jahr wird es beim Autokino, ich sag mal, hoch hergehen, ne? Kann man schon mal so sagen.
Ja, wir haben da jetzt ein bisschen neues Konzept, dass der Chrissy sich da die letzten Tage in seiner Ideenflut überlegt hat. Das finde ich auch echt gut. Es kann sein, dass wir sogar 2 Wochen vorher releasen, weil natürlich auch noch diese neue Disney-Sendung erscheint, also hier Disney Marvel. Und es könnte sein, dass wir schon am Anfang Januar wieder da sind. Also irgendwann, wir kommen irgendwann im Januar wieder, auf jeden Fall spätestens am 25. Genau. Eventuell aber schon am 11. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Das wird alles gut, Leute. Das wird alles schön.
Genau, alles wird gut. Da muss man dran glauben. Und wir hoffen, dass es dann nächstes Jahr langsam wieder ein bisschen entspannter wird. Und wir hoffen, dass wir noch ein schönes weiteres Jahr haben und noch ein schöneres weiteres Jahr und noch ein schönes weiteres Jahr. Auf noch viele schöne Jahre Autokino. Danke fürs Zuhören dieses Jahr. Dankeschön an alle, die immer schön zuhören, die immer schön die ganzen Sachen teilen. Ey, wir haben wieder ein paar Patronen dazu gewonnen. Da muss man auch mal Dankeschön sagen für die jahrelange Unterstützung. Für
viele, viele, viele Patronen dazu gewonnen.
Hat viel gemacht. Danke auch an Paul Ripke für die monatliche Unterstützung.
Generell an alle 80.000 Hörer nochmal da draußen. Vielen Dank.
Danke an alle 80.000 Hörer. Es ist wirklich geil, wenn Leute das teilen, wenn Leute Patrone werden. Da geht mir wirklich immer das Herz auf. Max schickt mir dann immer das und sagt so, guck mal, neuer Stand und sowas. Jetzt vor kurzem hat uns einer geschrieben, hat gemeint, ey, ich würde gerne 50 € Patrone werden. Ich würde euch gerne unterstützen. Dann haben wir gesagt, ja, können halt mit dir gerade nicht ins Kino. Hat er gemeint, ist mir scheißegal. Finde ich mega. Sag ich dir ganz ehrlich. Da denke ich mir jedes Mal krass, wie Leute so sind teilweise. Das finde ich einfach nur heftig. Ich bin richtig, richtig stolz. Ich freue mich über jede iTunes-Rezension, auch wenn ich da drin einfach nur fertig gemacht werde. Also es ist ein schönes Jahr, es geht schön zu Ende. Danke fürs Zuhören, ihr 80.000 da draußen. Bleibt locker und
willst du was sagen? Leute. Nö, ich wünsche euch allen noch einen schönen Jahresausklang, bleibt gesund. Das ist ja momentan, das war dieser alte Spruch, den wir dieses Jahr alle zu oft gesagt haben, aber ich finde gerade jetzt aktuell ist es wichtiger denn je, dass wir alle gesund bleiben. Deswegen guckt nach euch, guckt nach eurem Liebsten und vielen Dank fürs schöne Jahr mit Autokino. Ich freue mich auf nächstes Jahr, weil da echt coole Sachen kommen. Und wenn dann irgendwann wieder alles geht, dann freue ich mich auch wieder live, dass wir endlich live wieder was machen können. Weil das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Und zum 5-jährigen Geburtstag vom Autokino das nicht machen zu dürfen, das bricht mir schon mein Herz. Aber wie gesagt, Chris hat es da auch was einfallen lassen. Das ist auch alles nice. Und ich bin da guter Dinge, dass wir uns da 2022 spätestens wieder live auf der Bühne sehen. Ihr Mausis.
Ja. Also dann.
Bis dann, ihr Süßen.
Bis dann, ihr Süßen. Guten Rutsch, frohe Weihnachten und tschüssi.
Auch von mir, gell? Ciao.